Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind. Mike, wir sind heute mal nicht alleine in unserem Studio, aber leider haben wir sie auch nicht dabei, denn sie sind uns nur aus der Ferne zugeschaltet. Aber wir freuen uns ganz, ganz doll, dass sie mit dabei sind. Nämlich vom Palliativteam Nordhessen sind die Annika und die Johanna da. Hallo.
Hallo.
Möchtet ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, weil ihr seid ja im SAPV-Team, aber das ist ja kein Beruf an sich, das SAPV-Team. Fangt da an. Was macht ihr beruflich eigentlich wirklich und wie seid ihr zu SAPV gekommen? Was ist vor allen Dingen SAPV?
Ja, also ich bin die Annika, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe eine Weiterbildung gemacht zur Palliativcare-Fachkraft. Ich bin jetzt seit 2020 im SAPV-Team. SAPV steht für spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das heißt, wir sind ein Palliativteam, was zum Patienten nach Hause fährt, dort ihn betreut bis zu seinem Lebensende. Und wir versuchen, so viel Lebensqualität wie möglich noch für den Patienten rauszuholen, indem wir die Symptomlast senken, wie zum Beispiel Schmerzen, Luftnot, Übelkeit und so weiter.
Genau, und wir als Palliativteam machen das hauptamtlich. Ich bin Johanna, ich bin ursprünglich Anästhesistin und habe seit 2012 die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Und wir fahren sozusagen im Team zusammen raus, immer ein Arzt, eine Pflegekraft.
Und wie bekommt man denn SAPV? Also wie wird man palliativ betreut? Ihr klopft ja nicht an die Tür und sagt, guten Tag, hätten Sie gerne unsere Dienstleistung?
Also man muss eine Verordnung für uns haben, das ist das Formular 63. Das kann man über seinen Hausarzt bekommen oder über seinen Onkologen oder übers Krankenhaus, kommt es auch ganz oft, dass die uns eine Verordnung schicken. Das ist wie wenn man eine Logopädie, Ergotherapie bekommen möchte. Da braucht man auch eine Verordnung für und dann würden wir uns mit den Patienten und den Angehörigen in Verbindung setzen.
Und keine Sorge, dieses Formular müsst ihr nicht selbst ausfüllen, das muss nämlich euer Arzt, Ärztin machen und genau. Dementsprechend seid ihr da raus. Ihr braucht nur dieses Formular, um genau diese Hilfe zu bekommen. Ja.
Und es ist eine Krankenkassenleistung.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig
das
zu wissen.
Das ist super Mike, wichtig oder? Zu wissen.
Ja, natürlich. Ja. Krankenkassenkarte durchziehen. Auch hier wird gefragt, haben Sie das Kärtchen dabei? Ja. Ein typischer Satz übrigens auch aus dem Rettungsdienst. Ja, seid ihr oft in Kontakt mit Rettungsdiensten oder ist das eher eine Seltenheit?
Ja, doch, es kommt hin und wieder immer mal wieder vor. Also wir versuchen es natürlich immer zu vermeiden, weil das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass wir die Patienten zu Hause betreuen und eher nur in Notfällen wirklich, wenn es komplett eskaliert zu Hause oder wenn jetzt doch nochmal irgendwelche weitere Therapie gewünscht ist, dass er ins Krankenhaus muss. Aber wenn es vorkommt, dann ist es auch so, dass eigentlich auch immer ein Gespräch mit dem Palliativteam, was gerade zuständig ist, stattfindet, dass man einfach sich nochmal bespricht, ob der Patient wirklich ins Krankenhaus muss oder nicht.
Und jetzt muss man ja mal wirklich sagen, ich glaube, das Wort haben wir selbst auch noch nicht geklärt. Was bedeutet denn jetzt Palliativ? Und da müssen wir es doch einfach mal in den Raum werfen, weil es ist immer wieder ein Tabuthema. Es geht um Tod.
Beim Palliativ, wörtlich übersetzt, heißt ja ummanteln. Und wir sind im Prinzip nicht dafür da, dass wenn wir kommen, dass der Patient jetzt nächste Woche verstirbt, sondern es geht darum, dass er wirklich seine vorhandene Lebensqualität vielleicht nochmal länger behalten kann oder vielleicht nochmal verbessert wird, wenn zum Beispiel durch Krebserkrankungen, also es sind nicht nur Krebserkrankungen, es können auch mal eine schwere Parkinson-Erkrankung, eine schwere Demenz, diverse neurologische Erkrankungen, also wenn man sich unsicher ist, ob sein Krankheitsbild dazu passt, einfach mal bei dem zuständigen Palliativteam anrufen und einfach mal nachfragen, ob das auch dann der richtige Ansprechpartner ist. Und da schauen wir dann halt, dass dementsprechend alles soweit gut eingestellt ist von den Symptomen, dass man eben nicht so schnell verstirbt, aber irgendwann sterben sie bei uns, das muss man schon sagen.
Das heißt also, um das nur einzuordnen, es geht natürlich nicht einfach nur um den Tod, es geht darum eher in den finalen Phasen, wenn zum Beispiel austherapiert ist, wenn man in so einer Phase ist, in der man regelmäßig eigentlich den Rettungsdienst benötigen würde, man muss einfach sagen, da unterstützt ihr uns auch echt ganz gut, dort regelmäßig vor Ort seid, beziehungsweise auch erreichbar seid, ja, genau. Sowohl Ärztin als auch Pfleger, und aber nicht immer nur vor Ort sein müsst, sondern ihr könnt tatsächlich auch per Telefon dorthingehend Anleitung geben.
Ist es genauso, wenn jetzt nämlich der Patient oder die Angehörigen sagen, boah, ich würde jetzt eigentlich am liebsten die 112 anrufen, rufen die erstmal bei uns auf der Rufbereitschaft an. Und es sind ganz viele Fälle, wo wir sagen können, okay, jetzt geben Sie das und das Medikament, weil gerade akute Luftnot ist oder akute Schmerzattacke ist. dass man das dann vor Ort schon direkt übers Telefon regeln kann. Und dann ist damit eigentlich die 112 schon mal hinten angestellt und der Patient kann in Ruhe zu Hause bleiben. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr viel mit Palliativpatienten zu tun? Kommt das immer mal wieder vor?
Gerade da ich das Mike und ich ja auch auf dem NEF, also auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug arbeiten, kommt es immer wieder vor, dass wir auch mal zu Patienten kommen, die palliativ betreut werden müssen, beziehungsweise das gar nicht haben und erstmal bedürfen. Und das finde ich auch ganz toll bei uns zumindest in unserer Stadt. Da sind wir alle sehr gebrieft drauf, sowohl unsere Notärzte hinzuweisen, aber auch unsere Notärztinnen und Notärzte. Die wissen Bescheid schon, dass wir das SAPV-Formular immer bereit haben und dass es halt auch durch jeden Arzt bei uns hier ausgefüllt werden kann. Und das wird nicht wenig genutzt, muss man wirklich sagen. Deswegen kamen wir schon oft mit Palliativ mal in Berührung, vor allem weil ja auch Angehörige gerne mal so ein bisschen überfordert sind, das nicht kennen, aber auch weil Pflegerinnen und Pflegerinnen das kennen und sagen, da brauche ich jetzt jemanden und zwar ganz dringend.
Ja, also ich finde das ja schon eigentlich ganz faszinierend, weil bei uns läuft das ganz anders.
Okay.
Also es funktioniert nicht. Die Schnittstelle, sage ich mal, Rettungsdienst, Notarzt, Palliativteam funktioniert hier im Kreis leider nicht. Sicherlich dem geschuldet, dass auch auf dem Auto, also auf dem NEF, keine SAPV-Verordnungen sind. Deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass es bei euch funktioniert. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn das hier bei uns auch irgendwie machbar wäre.
Das ist ja ein spezielles Formular, ne? Also es hat eine gewisse Nummer. Ja. Das könnt ihr ja vielleicht mal sagen, welche Nummer das hat, weil das hat einen ganz speziellen Grund.
Das Formular 63 ist das.
Genau, das könnt ihr nämlich mal googeln. Und da gibt es tatsächlich PDF-Vordrucke, weil wir nutzen auf unserem NEF nichts anderes als eben so einen Download, der ja standardisiert ist für sowas. Und der wird dann ausgedruckt, beidseitig, ne, muss alles mit dabei sein. Möglicherweise auch doppelt. Müsst ihr mal schauen, dass ihr es doppelt vielleicht ausfüllt. Bei uns reicht es einmal. Und damit funktioniert das. Also wir müssen da keine speziellen versiegelten Formulare oder sowas haben. Ist das bei euch auch so oder müsst ihr da wirklich einen Durchdruck haben?
Nee, das ist bei uns genauso. So genau kann ich gar nicht sagen, warum es nicht funktioniert. Und es ist schon seit Jahren so, dass das irgendwie schwierig ist, das zu initiieren. Ich denke, es braucht halt auch irgendwie gute Verbindungen, Rettungsdienst, Palliativteam. Wer ist für was zuständig? Wie schnell kann übernommen werden? Wer übernimmt Arzt und Pflegekraft? Also ich glaube, das ist alles, zumindest ich kann seit 2012 hier das beobachten, ist es irgendwie nicht machbar leider. Aber deswegen umso schöner, dass es bei euch geht.
Ich finde es gerade wirklich seltsam. Ja, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen kommuniziert. Und ihr wusstet ja, dass es bei uns, glaube ich, ganz gut läuft. Also auch im Landkreis Rostock, einer der größten Landkreise Deutschlands. Und da komme ich ursprünglich ja her. Ich habe da ein paar Jahre gearbeitet im Rettungsdienst. Und da war es genauso. Es war relativ einfach. Wir hatten immer eine Bereitschaftstelefonnummer vom SAPV-Team. Wir hatten die Verordnung und konnten anrufen. Und die waren in der Regel unterhalb einer Stunde da und haben geholfen. Und das war für die Patienten super. Wir konnten guten Gewissens auch wieder wegmarschieren. Und natürlich wurde auch den Angehörigen oder den Pflegekräften im Pflegeheim zum Beispiel echt eine Riesenlast genommen. Ich kann mir leider nicht so ganz erklären, warum es nicht funktioniert. Und jetzt die Frage, die daraus resultiert, wie generiert ihr denn eure Patienten? Also wie kommt ihr denn auf einmal ins Spiel, wenn das schon quasi an der Wurzel nicht funktioniert?
Ja, bei uns ist das so ein bisschen anders gelagert. Und zwar, wir bekommen die Einschreibung hauptsächlich von einem Hausarzt oder einem Onkologen. Das heißt, sie schreiben die Patienten noch ganz klassisch per Fax ein. Ach, so richtig oldschool ist das hier.
In Hessen gibt es noch Fax.
Man muss sagen, das deutsche liebstes Übertragungsstück, zumindest im BOS-Bereich, das Fax. Ja. Ganz, ganz
Also ohne dem geht gar nichts tatsächlich. Also die meisten kommen per Fax tatsächlich noch und die Koordination bei uns im Büro, die kümmert sich dann darum, weil die ganzen Formulare natürlich richtig ausgefüllt werden müssen, weil sonst gibt's wieder Probleme mit der Krankenkasse. Das gestaltet sich anscheinend manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß auch gar nicht so richtig, woran es liegt, weil ich finde, so kompliziert ist das Formular eigentlich nicht auszufüllen. Aber wenn halt irgendwo schon ein Kreuz nicht richtig hängt, dann müssen wir es neu beantragen. Und das ist immer so ein bisschen hinterhergelaufen, was manchmal schon ein bisschen schwierig ist.
Ja.
Aber die meisten werden dann halt auch unter der Woche dann von uns auch aufgenommen. Und es ist eher bei uns die Ausnahme, dass am Wochenende es so eskaliert, dass man jetzt die Patienten notfallmäßig kriegen würde. Also wir versuchen das immer frühzeitig schon abzuarbeiten und somit haben wir dann auch die Patienten eigentlich auch gut versorgt.
Und was natürlich auch immer wieder kommt, dass wir eine Verordnung aus dem Krankenhaus kriegen. Das heißt, Patient wird heute entlassen, ist 14 Uhr zu Hause und wir gehen dann direkt nach Hause und übernehmen.
Das würde auch akut funktionieren, oder?
Nur unter der Woche. Also es kommt jetzt, also wir versuchen es halt schon so zu planen, dass es halt noch passt. Für uns ist es immer ein bisschen ungeschickt, wenn Freitagsentlassungen sind, recht spät, weil dann kriegen wir das auch alles nicht mehr organisiert, weil wir brauchen ja auch die ganzen Medikamente vor Ort. Manchmal braucht man nochmal irgendwie ein Pflegebett oder irgendwas in der Richtung. Das kriege ich manchmal freitags, nachmittags einfach nicht mehr organisiert. Und dann ist halt eine gute Kommunikation mit dem Krankenhaushalt auch notwendig, dass man dann sagt, okay, besteht die Möglichkeit, dass der Patient vielleicht noch bis Montag bleiben kann, dass man wirklich alles in Ruhe organisieren kann, auch für die Familie. Weil im Endeffekt ist es ja so, wenn das freitags, nachmittags spät passiert, wir können den Patienten nicht mehr aufnehmen, es eskaliert am Wochenende, wer wird angerufen? Die 112.
Ja,
und genau. Und dann
kommen wir wieder ins Spiel, ja.
Genau. Dann kommen wir ins Spiel und jetzt gibt es ja zum Glück, wie ich finde, viele Kolleginnen und Kollegen, auch aber Notärztinnen und Notärzte, die einfach sagen, hey, das bringt hier nichts mehr. Also der Mensch ist austherapiert, der ist augenscheinlich in einer palliativen Situation und wird auch in nächster Zeit mutmaßlich versterben. Ob es jetzt um Stunden geht oder Tage, kann man ja oft gar nicht so einschätzen. Und da liebe ich natürlich eben diese Möglichkeit, auch Samstag Nacht um 3, wenn es sein muss, das SAPV-Team zu kontaktieren. Bei euch wäre ja denn die einzige Maßnahme, ja, wir müssen leider den Patienten zum Sterben in die Klinik bringen, oder?
Oder halt über den ärztlichen Bereitschaftsdienst könnte man ja auch noch versuchen, dass der dann kommt zumindest, um halt vielleicht nochmal das ein oder andere Medikament auch nochmal verabreichen zu können.
Wenn der denn kommt, ja.
Wenn er denn dann kommt, genau. Ja, also das wäre halt so das Beste dann in dem Fall, dass man dann den Patienten zu Hause lässt. Aber wir stellen auch fest, es ist auch ganz oft so, dass wenn der Rettungsdienst dann doch mal kommt, weil manchmal ist es so, also wir haben ja kein Blaulicht bei uns auf dem Auto. Mhm. Und wenn natürlich jetzt eine akute Luftnotattacke ist und der Angehörige gerät doch in Panik, passiert es doch hin und wieder, dass sie nicht uns anrufen, sondern die 112 direkt. Die sind natürlich dann auch meist schneller vor Ort und würden dem Patienten natürlich dann auch dementsprechend die Medikation geben. Aber das ist ja eigentlich nicht unbedingt gewünscht bei uns, dass wir den Notarzt rausschicken müssen oder halt euch rausholen müssen. Mhm. Und von daher ist es halt manchmal ein bisschen schwierig.
Weil eigentlich ist ja unser Auftrag, also wenn wir mit in der Versorgung sind, das ist ja immer das Entscheidende, haben wir ja ab dem Erstkontakt alle Medikamente da, einen entsprechenden Bedarfsmedikamentenplan, Notfallmedikamentenplan. Und Ziel ist, dass die Angehörigen in der Lage sind, bei einer akuten Verschlechterung dann die Präparate zu verabreichen, die vor Ort sind, entweder mit unserer telefonischen Unterstützung oder eben auch, dass wir rausfahren und mit unterstützen.
Und das ist, glaube ich, immer das Wichtige auch, ne, dass also SAPV eben ja auch den Rettungsdienst mit unterentlastet, ne, für Menschen, die wahrscheinlich regelmäßig schon akut medizinische Hilfe brauchen, die aber zu Hause gelöst werden kann, ne, mittels beispielsweise jetzt Morphin oder ähnlichem. Das ist ja so ein Medikament, was relativ häufig vor allen Dingen auch eingesetzt wird. Wie ist es denn mit dem Rettungsdienst? Also kommt ihr auch, seht ihr die Rettungsteams auch, wenn sie euch beantragen? Oder liegt da meist nur ein Zettel auf dem Tisch? Hier ist beantragt, viel Spaß damit. Weil der Patient hat ja immer noch akut erstmal ein Problem.
Also wenn das, da wir ja diese Aufnahme ja so nicht machen, ist es ja so, dass die Patienten bei uns ja schon quasi sowieso im Team drin sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwie notfallmäßig doch mal irgendwas ist und der Rettungsdienst ist vor Ort gekommen, dann warten die meistens auch schon so lange, bis wir da sind. Also es ist selten, dass die wieder wegfahren und den Patienten alleine lassen. Also ab und zu kommt das halt schon mal vor. Gerade so diese Luftnotgeschichte ist immer so dieses Worst-Case-Szenario, wo halt einfach die Angehörigen da anrufen und die oder die rufen uns direkt dann an, wenn die vor Ort sind und sagen, hier, der ist bei Ihnen eingeschrieben, wie sieht's denn aus, der möchte nicht ins Krankenhaus, ich habe jetzt das und das gemacht, ist das in Ordnung, kommt einer vorbei und dann kann man das so auch schon mal regeln. Also das ist dann auch schon eigentlich ganz gut, dass nicht jeder wirklich die Patienten mitnimmt.
Okay, aber habt ihr denn genau für diese Fälle, gibt es denn auch, wie bei uns hoffentlich, bei euch so eine Bereitschaftsnummer, ne? Dass man irgendwie, da seid ihr auch immer erreichbar.
Genau.
Okay, das ist ja zumindest für die schon bei euch gelistet sind, immerhin, dass da auch eine Akuthilfe stattfinden kann.
Genau, da besteht das Problem eigentlich nicht. Also wenn die bei uns drin sind, wenn wir die betreuen, machen wir es ja so, wir haben einmal die Woche einen Hausbesuch bei denen, regelmäßig Telefonkontakt, und die haben eben unsere Rufbereitschaftsnummer, wo eine Pflegekraft von uns dran ist und im Hintergrund einer von uns Ärzten. Das heißt, dann ist eigentlich alles safe. Und so Notfallsituationen, wir arbeiten oft mit dem Palmer-Bogen. Ich weiß nicht, macht ihr das auch? Also dieser Bogen, wo man sozusagen sagen kann, was weiß ich, zum Beispiel bei Blutungssituation oder bei akutem Krampfanfall ist eben doch der Rettungsdienst gefragt. Und dann steht aber auf dem Bogen drauf, für die, die es eben nicht kennen, dass eben keine Krankenhauseinweisung gewünscht ist. Das finde ich, ist in vielen Fällen sinnvoll, das mit den Angehörigen und den Patienten auszufüllen.
Das ist ganz spannend. Das werden wir auf jeden Fall mal auf unsere Webseite mitpacken, sofern ich das finde im Internet. Aber da muss ich mir darüber glatt mal schon mal einen Marker setzen, damit ich mich dann danach auch erinnere. Palmerbogen. Okay, also das wäre natürlich spannend, gerade bei solchen Patienten, wenn man sich damit auskennt. Und ich hast ja gerade an unseren Reaktionen gesehen, wir kennen es nicht jetzt zum Beispiel. Und wir haben uns ja schon ein bisschen sehr belesen, was den Rettungsdienst angeht. Das heißt, es wird wahrscheinlich vielen anderen Kolleginnen und Kollegen da auch draußen gehen. Werdet ihr denn zu Fortbildung zum Beispiel gerufen? Also, dass ihr auch mal Vortrag zum Beispiel, die Kollegen mal seht, die da viel, viel um euch herum retten und mit Blaulicht umherfahren, dass sie überhaupt Bescheid wissen, oder ist das eher nur so ein E-Mail-Kontakt mit den ärztlichen Leitern?
Also ich sag mal, wir sind eigentlich für alles offen. Also wir machen das auch so, dass wir teilweise auch schon in die Altenheime fahren und uns da auch nochmal vorstellen, weil da hapert es manchmal, je nachdem welches Pflegepersonal gerade vor Ort ist. Wie gebe ich mit BTMs um? Darf ich das spritzen? Weil da oft immer noch so eine Unsicherheit ist, ob jetzt die Pflegefachkraft da auch das Morphin spritzen darf oder nicht. Da ist halt die Bereitschaft auch schon recht hoch. Und also ich sag mal, so viele Schnittstellen haben wir hier mit dem Rettungsdienst leider nicht so. Also wir wären aber auch durchaus bereit zu sagen, hier gerade so der Palmerbogen, den nutzen wir halt wirklich sehr gerne und oft. Weil hauptsächlich bei den Patienten, wo wirklich mal so ein akuter Krampfanfall bevorstehen könnte, es gibt einfach den Angehörigen und den Patienten die Sicherheit, dass man sagen kann, okay, weil wir halt nicht so schnell vor Ort sein können, also selbst wenn wir Rufbereitschaft haben, kann es halt schon mal sein, dass wir eine Stunde, anderthalb brauchen, bis wir vor Ort sind. Es ist halt einfach dem Landkreisgröße auch zuzuschreiben und je nachdem, wo wir gerade sind. Und wenn man dann halt weiß, okay, ich kann notfalls die 112 anrufen, die kommen, unterbrechen einfach nur den Krampf, wenn mit den Mitteln, die wir zu Hause dagelassen haben, es nicht funktioniert hat und der Patient kann aber trotzdem zu Hause bleiben.
Jetzt, ihr könnt natürlich auch gerne gleich weiter Fragen stellen, aber eine interessiert mich noch. Ist denn dieser Palmerbogen aus juristischer Sicht, kann ich den nutzen, um zu sagen, der Patient möchte nicht mehr stationär behandelt werden? Also nach Kontakt mit euch, kann ich ihn auch zu Hause lassen oder muss ich da eher schauen, dass ich eine Patientenverfügung finde? Beziehungsweise logisch, wenn der Patient mit mir orientiert reden kann, gilt für mich eh der Patientenwunsch. Wie ist das juristisch zu sehen?
Also im Prinzip ist es ein Zusatz. Also Palmer heißt ja Patientenanweisungen für lebenserhaltende Maßnahmen.
Ach, guck mal, gut. Das wusste ich eben nicht. Ja. Aber das hilft ja schon mal.
Und das ist praktisch ein DIN A4-Zettel. Das finde ich immer ganz gut, weil es muss ja für den Notfall auch, sage ich mal, schnell zu erkennen sein, um was geht es hier.
Ja.
Und da ist A zum Beispiel gewünschte Behandlung im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstands. Kannst du ankreuzen, ja, nein. Dann B, die gewünschte Behandlung, also entweder nur lindernde, palliativmedizinische Maßnahmen oder eine Basistherapie oder auch die Maximaltherapie.
Ja.
Dann gibt es C, Gründe für die Entscheidung. Da schreibe ich normalerweise als Arzt dann immerhin, was weiß ich, weit fortgeschrittene Krebserkrankungen mit Hirnmetastasen etc. Und dann wird da auch nochmal der Bevollmächtigte erwähnt. Insofern braucht man die Vorsorgevollmacht natürlich trotzdem. Und das unterschreibt sowohl der Patient, also macht man, wenn der Patient noch sozusagen uns sagen kann, was er möchte, der Arzt und eben der Bevollmächtigte.
Das ist ja fast wie ein bisschen wie eine Patientenverfügung. Insofern, die wir ja gerne mal vermissen, weil bis wir das durchgelesen haben in einer Akutsituation, so eine Patientenverfügung, die ist ja nicht nur eine Seite, so wie der Palmerbogen, sondern das besteht aus mehreren Seiten, meistens 5, 6. Und dann steht ja wirklich für jede Situation ein riesen Text dabei, weil der Anwalt, der hat sich dabei aber schon was gedacht. Aber so ein Bogen, der ist dann auch rechtskräftig. Das heißt, wenn ich sowas sehe, kann ich mich daran auch theoretisch halten als ärztlicher Kollege, aber gegebenenfalls auch als Notfallsanitäter, ja?
Ja, ich finde nur, was wichtig ist, dass man jetzt nicht denkt, okay, ich brauche nur den Palmerbogen. Also für die Patienten und für die Angehörigen ist es weiterhin wichtig, man braucht eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung. Und das ist ja auch etwas, wo wir eigentlich täglich mit konfrontiert sind, dass die, also viele Patienten, die wirklich schwerst erkrankt sind, noch nie darüber nachgedacht haben, dass das wichtig ist, beides zu haben.
Sehen wir immer wieder.
Mhm.
Leider. Also zumindest was Verfügung betrifft. Das sehen wir immer wieder, dass auch Patienten, die schwerst krank sind, nichts zu Hause haben. Und dann steht man oft da. Also ich habe manchmal Schwierigkeiten, dann den richtigen Weg der Kommunikation zu finden. Also ganz salopp formuliert, hey, wollen Sie das hier eigentlich noch? Weil laut Diagnoseliste und Arztbrief
bestehen da nicht so viele Chancen
ist
auf.
Da noch, nicht, ist da nicht mal eine große Lebenserwartung hinter.
Ja.
Und dann sind die ganz oft konfrontiert auf einmal wahrscheinlich mit dem eigenen Tod, der irgendwann unwiderruflich oder unweigerlich eintreten wird.
Und also vor allen Dingen auch immer plötzlich. Also wie reagieren denn Menschen auf euch, wenn ihr kommt, wenn ihr das erste Mal zum Einsatz kommt?
Oh, im Erstkontakt, ehrlich gesagt, haben die meisten vor uns richtig Angst.
Mhm. Und dabei seid ihr so nett. Also.
Ja, weil Gefühl ist es so, wir bringen den Tod ins Haus. Wobei wir das ja gar nicht tun. Wir bringen ja im Prinzip die Lebensqualität nach Hause. Weil Ziel einer palliativmedizinischen Betreuung ist ja immer, die Zeit, die bleibt, von der wir nicht wissen, wie lang die ist, in der bestmöglichen Lebensqualität zu Hause, weil die meisten Menschen wollen am liebsten zu Hause zu verbringen. Eben ohne schlimme Schmerzen, ohne Luftnot, ohne Angst und Panik, ohne ständiges Erbrechen oder Übelkeit. Insofern ist es eigentlich so schade, dass damit so viel, also mit uns so viel Angst einhergeht.
Ja. Ja, vielleicht aber auch diese kommt mit SAPV und das Aussprechen von, wir holen jetzt hier mal so ein SAPV-Team dazu, auch die erste Einsicht, oh Gott, okay, ich befinde mich hier jetzt in einer vielleicht präfinalen Phase oder in einer Phase, die schon ein Ende absieht irgendwo und ihr seid die Vertreter dieser Absicht oder dieses Endes irgendwo da hinten, da ist immer. Aber eigentlich seid ihr nur die Wegbegleiter, wie du schon sagtest. Und das auch noch sehr, sehr freundlich. Und ich glaube, darauf kommt es auch immer an, die Leute da gleich abzuholen. Weil, ja, wann beschäftigt man sich nun mal im Leben damit, mit dem Tod? Man denkt mal drüber nach, irgendwann sagt man mal so einen lockeren Spruch, ja, dann sterbe ich eben und so weiter. Aber wenn es dann erst soweit ist, dass man nicht mehr viel machen kann, also zumindest nicht mehr viel heilen kann, dann wird es den Leuten irgendwann mal bewusst. Und dann ist die Frage, wie sie darauf vorbereitet waren. Ne, wer eine Patientenverfügung schon mal geschrieben hat wahrscheinlich, der wird sich schon mal beschäftigt haben, denke ich mal. Damit, kommt drauf an, wann er es mal gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass bei vielen älteren Patienten, die weiter 90er sind und so weiter, man sich da doch, denke ich, auch schon etwas beruhigter darauf einstellt, wenn ihr kommt. Oder ist das genauso panisch und, oh Gott,
also es ist nicht unbedingt altersabhängig. Also es ist manchmal tatsächlich auch bei den Älteren so von wegen, ja, also es geht manchmal los mit, dass man vor der Türe abgefangen wird. Ja, aber Sie wollen jetzt nicht mit meiner Frau hier über das Sterben sprechen und über den Tod. Und dann, nee, eigentlich würden wir gerne erstmal sprechen, wo gerade die überhaupt Probleme sind und wo wir vielleicht noch was besser machen können. Bis hin zu, ihr habt jetzt aber nicht mit dem Auto, wo da Palliativteam draufsteht, bei uns vor der Türe geparkt, da wissen die Nachbarn ja gleich Bescheid und ich sterbe aber doch noch nicht nächste Woche. Also da ist so, ja, alles dabei und dann versuchen wir halt immer erstmal zu erklären, was überhaupt unser Auftrag ist und manchmal ist es ja so, dann kriegen die eine Einschreibung für uns vom Krankenhaus und kein Mensch hat mit dem Patienten oder den Angehörigen mal drüber gesprochen. Ach übrigens, das Palliativteam kommt demnächst. Und dann rufen wir da an und dann gibt's erstmal so einen Schockmoment. Palliativteam, warum wollen Sie denn jetzt kommen? Und das habe ich doch gar nicht beantragt. Und also ist es alles möglich.
Ja, das heißt, ihr lindert erstmal natürlich Schmerzen, das Leiden und so weiter, aber ihr beratet auch gleichzeitig. Ja.
Also wir machen das so, dass wir entweder ein komplettes Beratungsgespräch machen, wenn der Patient noch keine hohe Symptomlast hat, weil die brauchen wir halt. Mhm. Hohe Symptomlast heißt starke Schmerzen, starke Luftnot, starke Unruhe, starke Übelkeit, Erbrechen, irgendwas so in der Richtung. Und wenn das halt noch nicht vorhanden ist, aber klar ist, dass es irgendwann dazu kommen könnte, dann erklären wir, wie unsere Arbeit aussieht und bereiten dann quasi darauf vor, wenn sich der Zustand verschlechtern sollte, dass wir dann zurückkommen können. Und ansonsten ist es so, dass wir dann halt in auch engen Kontakt mit dem Patienten stehen und mehrfach die Woche anrufen. Einmal die Woche fahren wir auch zum Hausbesuch hin, schauen auch direkt vor Ort nochmal, weil manchmal ist es ja so, am Telefon hört sich erstmal alles gut an und dann fährt man hin und kriegt einen Schreck seines Lebens, weil der Patient immer sagt, nee, ist alles gut. Und dann sieht man erstmal, okay, aber hier ist gar nichts gut, weil Luftnot hoch ist und am Telefon beim Sitzen merkt man es nicht. Und der Patient steht einmal kurz auf und kriegt sofort die Luftnot. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir vor Ort einfach auch uns ein Bild machen können.
So, jetzt haben wir euch gelöchert mit Fragen. Wir haben noch ganz viele, aber ihr hattet ja auch ein paar Fragen vorbereitet.
Gut, wie die SAPV bei euch abläuft, haben wir ja jetzt schon mal geklärt. was ich ja immer ganz kurios finde, ist, man ruft euch ja gerne mal an, ja, ich habe da so Schmerzen, könnt ihr nicht mal vorbeikommen.
Unser täglich Brot.
Genau. Ja. Ich finde das immer so.
Das ist das Schöne für euch. Da hat schon mal jemand drüber geguckt und hat schon gesagt, also hier ist das SAPV-Team definitiv notwendig. Also ihr könnt nicht einfach so von Bürgern angerufen werden. Das ist bei uns anders. Ja, da muss man tief durchatmen. Man muss auch viel Geduld haben. Man verstreut auch sehr viel Empathie und irgendwann ist die auch aufgebraucht am Tag. Also wenn es dann der 5., 6., 7. Patient ist, der wirklich wegen Bauchschmerzen seit 3 Wochen hinkommt. Also wir hatten jetzt letztens, das kleiner Fallausblick, eine nette Dame, die mit Schwindel, also die gab an plötzlicher Schwindel und Schwäche in den Beinen, da geht man ja von einem Schlaganfall aus, ne? Erstmal so das erste, ne? BZ, es war alles fein. Und sie hat diesen Drehschwindel und dann fängt sie an, das habe ich schon seit 3 Tagen. Ah, okay, warum waren sie nicht beim Hausarzt? Naja, gut, dann werden wir das Problem jetzt wohl lösen müssen. Könnte halt ein Schlaganfall sein, aber ist schon sehr lange her. Waren Sie schon mal in der Klinik? Ja, ich war schon mal in der Klinik. Also ich wollte eigentlich auch nur einen Neurologen mal sprechen. Ach, sie wollten einen Neurologen. Jetzt geht's in so eine Phase, okay, wir sind die Überbrücker für irgendwelche Facharzttermine. Und wir sind ja immer Schnüffler so ein bisschen, wir sehen ja immer so alles, was auf dem Tisch liegt, dann einen Arztbrief aus der Klinik von vor 2, 3 Wochen. Diese Dame hat seit 20 Jahren Schwindel und Beinschwäche und hat sich aber nie getraut, zu einem Hausarzt zu gehen, um dort eine Überweisung zum Neurologen zu bringen, und weil sie auch sowieso weiß, dass das schon lange dauert. Und ich musste sie einfach ganz böse die Frage stellen, jetzt haben sie 20 Jahre gewartet. Ja, also die 2 Monate wird es jetzt ja auch noch ganz, aber das war für sie nicht möglich. Ich musste ihr dann aber leider auch mitteilen, dass wir im Krankenhaus halt einfach nur Akutmedizin erstmal machen in der Notaufnahme und keine neurologischen Konsile, die ins MRT gehen und ähnliches, es sei denn, es ist wirklich akut notwendig und sie deswegen jetzt bitte, bitte, bitte zum Hausarzt gehen soll. Also so eine Sachen kommen davor. Das war noch nett, es gibt auch ganz andere Sachen.
Ja.
Also auch Angehörige, die teilweise da, so wie bei euch, um Gottes Willen, können sie den Rettungswagen hier nicht mal wegmachen oder jetzt machen sie mal die Tür zu, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Ja, dann hätten sie uns auch nicht rufen müssen. Kommen ganz viele Sachen vor.
Was mich noch interessieren würde, wie seid ihr sozusagen mit Einsamkeit auch konfrontiert?
Oh, also ich habe irgendwie immer das Talent, genau diese sozialen Schwerpunkte oder Tiefpunkte in dem Sinne, da gerate ich ganz oft rein. Ne? Also sehr, sehr oft, gerade bei den Älteren, kommen wir natürlich in die Situation, die sind verwitwet mittlerweile und haben Probleme. Gerade wenn man auch frisch verwitwet ist, glaube ich, dass es immer noch akuter ist, dass denn diese Einsamkeit, vielleicht auch keine Angehörigen oder niemanden zum Reden, dann irgendwie, ja, die kumulieren dann irgendwie zu irgendwelchen subjektiv empfundenen Symptomen, die einen Angst machen. Dann wird angerufen, dann kommen wir ins Spiel. Und man merkt eigentlich schon nach 5 bis 10 Minuten Reden, hey, die Dame, der Herr, die braucht einfach nur jemanden, der da ist, der einfach kommuniziert, vielleicht ein Teechen macht und man auch ein bisschen lacht. Und das macht es ganz, ganz schwer, denn uns ist schon bewusst, wenn wir jetzt gehen, weil wir nichts Akutes feststellen können, sind die ja wieder einsam. Mhm. Und sowas gibt es leider noch nicht, wie eine Gesprächstherapie oder eine Gesprächsbetreuung oder einfach jemanden, der mal Hallo sagt. Ich habe schon ab und zu gemacht, hier in Rostock geht das echt ganz gut. Ich habe einfach mal bei den Nachbarn geklingelt und gefragt, hey, wenn es passt, wenn das für Sie okay ist, können Sie vielleicht auch mal rübergehen und einfach mal mit der Dame eine Stunde reden, und dann sind, glaube ich, alle glücklich. Aber Einsamkeit ist ganz oft ein großes Thema, und ich habe das Gefühl, dass diese Einsamkeit auch langsam wirklich immer in die jüngeren Generationen einherzieht. Das merkt man wirklich, ne? Also gerade, jetzt muss ich immer aufpassen, was ist jünger, was ist älter. Nein, also ich sag mal so, ab 40 aufwärts, wenn man jetzt die Eltern zum Beispiel auch verloren hat, jetzt keine Familie hat, Job verloren aus Gründen, vielleicht auch durch eine Vorgeschichte,
Das muss gar nicht so schlimm sein. Ja, du bist weggezogen von den Eltern in eine große Stadt, hast eigentlich das große Leben erwartet und bist dann doch recht einsam in einer großen Metropole zum Beispiel. Das kommt ja auch immer wieder vor. Oder die, was ich immer sehr schade finde, und das kann man den Pflegerinnen und Pflegern gar nicht anheften, aber ein ambulanter Pflegedienst hat keine Zeit heute mehr. Ganz, ganz wenig Zeit. Mhm. Ne? Da wird Essen gemacht, Strümpfe gewechselt, gewaschen, vielleicht Haushalt noch, Tabletten gestellt und dann tschüss, Frau Müller. Ja, das war schon. Aber eigentlich wollten die reden und das merkst du ja immer richtig. Ja, ja, die kommen ja mit einem Redeschwall auf uns zu, der Blutdruck auf 180, weil ja keiner mit ihnen redet. Und du musst da gar nichts medikamentös machen. Du musst dich hinsetzen, du hast sowieso zu schreiben, hör zu, quatsch mit denen, hör denen zu, reagier bitte auch mal drauf und sag nicht immer nur, dann merken die ja auch, die sind echt doof. Ja. Und dann geht das oft schon her, so wie Mike das sagt, die brauchen manchmal zu. Ich habe schon einer nachts um zwei eine Stulle geschmiert. Einfach. Ja, hab zum Kollegen gesagt, geh ins Auto, da ist schön warm, da kannst du die Augen ein bisschen zumachen. Das ist hier nichts für uns, aber ich schreibe ein Protokoll und dann hatte die einfach Hunger. Ja. Und die Pflegerin hat halt nur eine Stulle gemacht, weil sie heute um 18 Uhr gesagt hat, sie hat nicht so viel Hunger. Und jetzt hat sie wirklich, dann gab es halt noch mal eine Stulle abends. Das ist halt so. Da wird der ein oder andere sagen, ja, aber das kann jetzt der Rettungsdienst nicht überall machen, das stimmt. Aber ab und zu gibt es so eine Phase, da muss man einfach auch mal den Enkelsohn oder den guten Freund einfach mal raushauen.
Ne? Aber Einsamkeit spielt oft eine große Rolle, gerade bei unseren Einsätzen in der Stadt. Also das merkt man schon immer wieder.
Bei euch ja, denke ich mal, also auch,
der
oder?
Vorteil bei uns ist ja, dass wir ja tatsächlich auch noch, ja, aber wir können noch ein bisschen anders drauf eingehen, weil wir tatsächlich noch zu den wenigen Leuten gehören, die Zeit haben. Das heißt, wenn wir uns bei einem Hausbesuch ankündigen, dann ist es so, dass wir nie wirklich eine Uhrzeit sagen können, weil wir nie wissen, wie lange wir bei den einzelnen Patienten sind. Weil es ist ganz oft so, dass wir reinkommen, denken so in den ersten 10 Minuten, oh, es wird eine schnelle Nummer, es ist alles in Ordnung, wir können weiterfahren und dann kommt aber der Hammer ausgepackt. Genau, also sobald die merken, wir haben halt Zeit, dann sind auch ganz andere Gespräche möglich. Und das bringt uns natürlich auch in der Arbeit sehr viele Vorteile, weil gerade wenn man jetzt merkt, dass zum Beispiel noch irgendwelche anderen Probleme in der Familie sind, die dann doch irgendwie den Patienten so belasten, dass er zum Beispiel schmerzmedikationsmäßig ganz schlecht eingestellt ist und wir dann irgendwann denken, ja Mensch, das gibt's doch gar nicht, warum hilft das alles nicht? Und dann kommt der und sagt, ja, ich habe übrigens keinen Kontakt mit meinem Sohn, Tochter. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich ihm erklären soll, dass ich demnächst versterbe und ich möchte ihm aber noch gerne was sagen. Das sind dann so Dinge, das sind ja so diese Total Pain Geschichten auch, wo wir ja auch ganz viel mit zu tun haben. Und das wird auch gefühlt immer mehr, weil die Leute halt einfach auch nicht mehr miteinander reden können, wie es eigentlich sein müsste.
Das stimmt,
das ist ein bisschen schade
eigentlich. So ein bisschen der Vermittler oder die Vermittlerin auch, ne? Haben wir auch manchmal. Manche kommen mit einem Arztbrief nach Hause, ja, verstehen, haben nur böhmische Wälder mitgenommen aus dem Krankenhaus, die ihnen erzählt wurde. Und man muss ja auch wirklich sagen, und da muss ich ein bisschen die Jungkollegen auch der Ärztinnen und Ärzte mit rannehmen, ja, die verstehen nicht alle Latein, die Patienten. Ja, und vor allem nicht die Fachbegriffe, die wir um uns werfen, wenn wir mal miteinander quatschen. Das heißt, man muss da schon behutsam versuchen, den Leuten zu erzählen, was hatten sie oder was haben sie, was resultiert jetzt daraus und nur zu sagen, gehen Sie bitte zum Hausarzt und denen das auszunacken, das ist einfach schwierig. Also da hätte man sich schon mal 5 Minuten Zeit geben müssen, zu sagen, was die Konsequenzen sind, was sie zu tun haben, wenn das jetzt nochmal auftritt, ab vor allem am Wochenende. Die Zeit wird sich nirgendwo mehr geben, weil man sie auch manchmal nicht hat. Der Druck ist leider da. Wir haben es in Rostock noch relativ easy, muss ich sagen. Aber auch da fangen die Klinikmittler an zu schwitzen, definitiv. Ja. Vor allem die Notaufnahmen. Aber wenn ich mir so nach Frankfurt, in den Ruhrpott, nach Hessen auch teilweise da gucke, die Krankheit ist ja einfach massiv viel los. Na, da hast du nicht mehr die Zeit, aber das müssen wir uns eigentlich nehmen. Eigentlich brauchen wir das. Eigentlich brauchen wir überall so einen Nachberater.
Gerade Kommunikation ist ja auch ein Riesenthema. Also ganz oft haben wir es, Patient ist sehr krank, Ehefrau fängt uns vorher ab und sagt, bitte sprechen Sie nicht mit meinem Mann drüber. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel als Arzt alleine mit dem Patienten Untersuchungen mache, rede ich ja einzeln mit dem Patienten, dann sagt er, ich weiß, dass ich sterben würde, aber meine Frau verkraftet es nicht, sagen Sie es ihr bloß nicht. Und dann ist oft unser Auftrag eigentlich, dafür zu sorgen, kleinschrittig natürlich, die Eheleute dazu zu bringen, mal ehrlich miteinander zu reden. Mhm. Das ist natürlich mit Tränen, mit Wut, mit allem, was dabei ist, verbunden. Aber wenn dieses Gespräch mal geführt ist, ist die Situation häufig eine ganz andere danach.
Absolut. bevor wir jetzt weitermachen, ne, wir kommen jetzt gleich mal ganz kurz in eine Pause, da müssen wir mal wieder ein bisschen fröhlicher werden, aufrennen. Und es gibt was wirklich Fröhliches zu verkünden, und zwar Holy, ja. Holy Eistee hat nämlich was ganz Neues, ab 25. erhältlich, und wir sind happy, dass wir es jetzt schon erzählen dürfen. Es gibt einen ganz, ganz tollen gelben Shaker, Mike.
Genau, und ich möchte eine meiner Lieblingsszenen aus dieser Serie ganz kurz zitieren. Hallo, ist da die große Krabbe?
Ja.
Nein, hier ist Patrick. Ja, aber ich will zu großen Krabbe.
Ja, genau. Der SpongeBob ist nämlich los. Geil. Es gibt SpongeBob-Shaker mit einem richtig tollen SpongeBob-Gesicht drauf. Und natürlich auch einen Eistee. Und zwar, der schmeckt so nach Pineapple Green Tea. Also ja. Der schmeckt wirklich ein bisschen nach Ananas, hat grünen Tee mit drin. Ist richtig cool, schmeckt mega gut. Und kriegt ihr natürlich auch mit dem Code RETERVIEW für 10% günstiger.
Genießt es.
Ja, auf jeden Fall. Schlag zu, RETERVIEW eingeben, und wenn ihr retterview.de/SpongeBob reingibt, dann seid ihr direkt auch auf der Seite von Holy. So ab 16 Uhr am 25. ist es erhältlich. Limitierte Auflage, wie ich hörte. Also schnell zuschlagen, und ich bin froh, dass ich einen ergattert habe, und denke ich jetzt zur Wache. Bis gleich in der Pause.
Ich würde eure Meinung dazu interessieren. Das ist nämlich gar nicht lange her. Da hatte ich Kommunikation, einen spannenden Fall. Wir wurden eben zu einer Atemnot gerufen, als Single, also als nur als RTW. Und der Patient sagte, ja, ich war vor kurzem im Krankenhaus, und da wurde auch so nach wirklich, also wortwörtlich, da wurde irgendwas diagnostiziert, und der Hausarzt bespricht demnächst alles weitere mit mir. Und dann habe ich mir diesen Arztbrief angeguckt, und Chris sagte es auch gerade passend mit dem Latein hier und so weiter. Und dann stand auf dem Arztbrief auch so ganz trocken so, Broca. Ne, also so diese Abkürzung sogar als Broca, das Bronchialkarzinom, und darunter nach Tumorkonferenz und so weiter das Staging, das weitere Prozedere mit am ersten palliative Grundbehandlung, Versorgungsbehandlung und so weiter. Und dann wurde das alles aufgelistet, wo das überall sitzt, schon mit Metastasierung, und irgendwo ganz weit unten steht, Patient über alles soweit aufgeklärt, geht erstmal in die Häuslichkeit, setzt sich für alles Weitere mit Hausarzt und Onkologen in Verbindung. Und ich behaupte ganz schlicht und ergreifend, mit diesem Patienten wurde nicht ausführlich geredet, denn dieser Patient hatte keine Ahnung, dass er mutmaßlich A, in palliative Behandlung geht, und B, daran, weil das Staging war schon ordentlich fulminant, auch die Metastasen, dass dieser Patient auch daran leider sterben wird, und dass dieser Sterbeweg, gerade beim Bronchialkarzinom, bei dem, muss mal, dass ich richtig sage, das nicht kleinzellige Bronchialkarzinom, das ist ja das Aggressivere in der Geschichte, dass das leider, wenn man da nicht aufpasst, auch echt böse, gerade was Schmerzen und Luftnot betrifft, ausgehen wird. Und der wusste das nicht. Und jetzt komme ich als kleiner Trottel, sage ich mal, mit meinem Mundwerk um die Ecke und sage das natürlich so und habe mit Wort für Wort gemerkt, oh Kacke, der Patient kriegt, weiß das gar nicht. Verdammt, das wurde ihm so nie gesagt. Wie löst ihr das? Also kennt ihr die Situation, wenn ihr auf einmal da hinkommt und der Patient weiß eigentlich gar nicht, dass der echt am Ende angekommen ist von seinem Leben?
Diese Situation haben wir ganz oft. Da habe ich immer das Gefühl, wir sind dann der Überbringer der schlechten Nachricht. Und ich denke halt, wahrscheinlich ist die Zeit im Krankenhaus nicht da, ich weiß es nicht, aber es ist so wichtig. Und wenn es nur 5 Minuten sind, finde ich. Und was ich auch glaube, dieses Ganze, es so auszudrücken, dass es keiner versteht, ist halt auch echt ungünstig. Ich finde, alleine zu erklären, was sind denn Metastasen, dass das eben Tochtergeschwulste von einem Ausgangskrebs sind, dass der Krebs sich schon im Körper verteilt hat. Auch das muss man nochmal wieder erklären, weil immer wieder höre ich dann, ja, ich habe Krebs im Kopf und in der Lunge. Ja, aber eigentlich ist es von der Lunge ausgegangen. Also ich finde, da ist es super wichtig, sich die Zeit zu nehmen und das patientengerecht zu erklären, dass die verstehen, um was geht es.
Ich hatte auch eine Patientin, die hatte letztens gesagt, sie hat ihren Lungenkrebs besiegt und lese im Arztbrief dann einfach nur Metastasen entdeckt im Gehirn. Ne? Und das wurde ihr nicht gesagt. Und ich habe es ihr auch nicht gesagt. Ich habe ihr aber erzählt, dass sie bitte mit ihrem Hausarzt, mit diesem Arztbrief jetzt mal wirklich hingehen soll und sich weiter aufklären soll, was da genau ist. Weil die Frau war sowieso schon aufgelöst aufgrund ihres Zustandes. Hätte ich ihr das noch gesagt, hätte ich ein psychosoziales Notfallversorgungsteam holen müssen, glaube ich, dafür. Ja. Also auch für die Angehörigen, die mit dabei waren. Weil die waren überhaupt nicht, die dachten, sie hat den Krebs besiegt, die waren happy. Ja, ist jetzt ein Notfall, das kann ja mal passieren. Und du stehst da und liest diesen Brief und sagst so, habt ihr euch den mal durchgelesen? Okay, also damit gehen Sie mal bitte zum Hausarzt und wir bringen Sie jetzt erstmal in die Klinik. Da gab es ein ganz anderes Problem, das hatte nichts mit dem Krebs zu tun. Aber ja, also es ist auch nicht tatsächlich nicht meine Aufgabe, vor allem weil wir auch nicht die Zeit und auch nicht die Ausbildung dafür haben, Leuten sowas schonend beizubringen. Die Zeit auch gar nicht, da muss man sich ja schon mal ein bisschen was nehmen. Also wie lange dauert denn jetzt mal so ganz durchschnittlich und wirklich profan gesagt, so ein Erstgespräch bei euch, beziehungsweise wie läuft das ab, so ein Erstgespräch? Machen wir es mal so.
Also so ein Erstgespräch, das kann schon mal bis zu anderthalb, zwei Stunden dauern.
Okay, doch.
Also das kommt immer ganz darauf an, wie viele Angehörige sind mit dabei, wo ist gerade der Patient abzuholen. Also weiß er über seine Symptomatik Bescheid, weiß er, warum er, also was für eine Erkrankung vorliegt, was das für Folgen haben kann. Weil wir fragen wirklich alles ab über das komplette Setting zu Hause. Wer ist noch mit da? Wer kann mit versorgen? Weil ein ambulanter Pflegedienst ist immer hilfreich. Der ist aber vielleicht, wenn es gut läuft, zwei Stunden am Tag abgedeckt. Mit uns kriegt man vielleicht noch am Tag so eine halbe Stunde abgedeckt. Aber die restliche Zeit muss ja irgendwie dieser Patient versorgt werden. Sei es durch einen Angehörigen, Nachbarn oder durch Freunde. Das versuchen wir dann halt mit ins Boot zu holen. Und dann muss man halt auch gucken, kann man den Patienten eigentlich jetzt auch schon komplett aufklären über das, was er hat, oder brauchen wir dafür mehrere Anläufe? Weil man merkt ja auch, ob der Patient überhaupt bereit ist, das zu hören. Also wenn man dann schon merkt, okay, es wird immer weggedrückt und das Thema wird gewechselt, dann bringt es auch nichts, dem vor den Kopf zu knallen. Hier, es ist aber jetzt, ein Lungenkarzinom vorhanden. Wenn der das jetzt nicht hören kann, weil er einfach noch nicht so weit ist, dann muss man auch das akzeptieren. Und wir versuchen es halt immer, aber wenn wir halt merken, wir kommen da so nicht weiter, dann müssen wir halt den Rest einfach erstmal besprechen. Und wir gucken ja immer über die Medikamente drüber und haben ja so einen Bedarfs- und Notfallmedikationsplan noch. Das ist relativ, zumindest bei uns im Team ist er relativ weit ausgefächert, dass wir wirklich gegen Luftnot, Schmerzen, Unruhe, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, dass wir halt für alles, was auch vor Ort haben. Und das alleine schon mit den Angehörigen und Patienten zu besprechen, dauert halt auch seine Zeit, weil die müssen schon verstehen, warum das jetzt alles da draufsteht, was wofür ist. Ich meine, die können auch jederzeit bei uns anrufen, nochmal nachfragen, klar. Aber das ist halt auch so, was so ein bisschen seine Zeit braucht. Und dann muss man halt nochmal so ein bisschen um die Ecke fragen, weil, wie gesagt, diese Total-Pain-Geschichte ja auch immer im Vordergrund stehen muss, dass man halt wirklich ganzheitlich schaut, ist es jetzt wirklich nur ein Tumorschmerz oder kommt halt der Schmerz noch woanders her? Dann gucken wir, ob die noch weitere Unterstützung brauchen. Zum Beispiel arbeiten wir viel mit dem ambulanten Hospizdienst zusammen, die auch zu einem nach Hause kommen, um da so ein bisschen zu unterstützen, auch nochmal Gespräche zu führen. Oder wenn die Angehörigen sagen, ach, ich würde gerne doch mal zum Friseur gehen, dass die dann zum Beispiel sich in der Zeit dahinsetzen, dass der Patient nicht alleine ist und dass dann halt wirklich der Angehörige sich einfach mal diese Stunde Zeit nehmen kann für sich. Weil wir sagen ja immer, die Versorgung steht und fällt mit den Angehörigen zu Hause. Also wenn die Angehörigen anfangen zu dekompensieren, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und deswegen ist es auch so, dass wir nicht nur den Patienten behandeln, sondern auch die Angehörigen. Also wir haben ganz viele Angehörigengespräche. Wir rufen ja mehrfach die Woche an. Wir fragen einmal, hat das so jetzt funktioniert mit der Medikation? Müssen wir noch was anpassen? Weil das passiert recht häufig bei uns. Oder gibt es halt noch andere Probleme, wo wir merken, okay, der darf jetzt nicht mehr so lange zu Hause bleiben, weil der Arbeitgeber schon anfängt, Stress zu machen, dass er mal wieder kommen müsste. Und dann muss man halt immer schauen, welche Möglichkeiten gibt es halt noch.
Verständlich, deine Arbeitgeber kann ja nun mal leider auch sagen, irgendwann, wenn du zu lange weg bist, dann war es das. Und das möchte man natürlich auch nicht herausfordern. Aber, und das muss ich wirklich sagen, auch wenn ich mit dem Rettungswagen in einen SAPV-Haushalt komme, quasi also einen betreuten Haushalt mit Angehörigen und so weiter, habe ich oft immer noch die, also man merkt, es ist entspannter, ne, weil man sich dann oft, man wurde beraten, man hat, man weiß, was da passieren kann, man weiß, manche wissen nicht, wie es aussieht, wenn es das erste Mal auftritt, na, gerade Atemnot, brodelnde Atmung, kardiale Dekompensation, klingt ja ganz schlimm immer, wenn das dann brodelt und in diese finale Phase geht, dass da Tränchen fließen, ist für uns dann vollkommen normal und vollkommen richtig, soll man auch, ne, also einige entschuldigen sich da 5000 Mal, sage ich, nee, machen Sie ruhig, Sie wissen ganz genau, was jetzt kommt, Sie wissen ganz genau, welche, wo wir jetzt gerade sind, in welcher Phase. Dann nehmen wir sie jetzt mit und wir erklären ihnen alles Schritt für Schritt. Sie können immer da bleiben, halten sie das Händchen. Unser Arzt kommt auch gleich, dann gibt es noch Morphin und so weiter. Der hat auch wirklich keine, müssen sie keine Sorgen machen. Und wie gesagt, die sind gefasster. Wäre das, glaube ich, nicht so begleitet, dann wäre aber die Hölle los. Also dann kann ich mir vorstellen, Aufregung pur, bis zum geht nicht mehr, jetzt helfen Sie ihm doch. Und den dann erst zu erklären, wo wir uns hier gerade befinden, in welcher Phase, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das macht es nachher auch traumatischer für die Angehörigen, weil die dann erstmal denken, die haben nichts mehr gemacht, die sind schuld. Mhm. Da kommen auch viele Klagen und Anzeigen gegen Rettungsdienst, das kann ich mir vorstellen.
Und ich finde gerade, wo du Trauma erwähnst, unser Ziel ist auch immer, das Sterben so zu begleiten, dass die Angehörigen nicht traumatisiert sind dadurch. Mhm. Also, dass die weitergehen können. Weil ganz oft, wir erzählen ja, wenn wir merken, der Patient wird immer schlechter und wird bald sterben, erzählen wir ja auch die Sterbesymptome.
Ja.
Und ganz oft wussten Angehörige das logischerweise vorher nicht und sagen dann in diesem Gespräch zu mir, ja, meine Mutter ist auch ganz schlimm erstickt, die hat ganz schlimm gerasselt, die ist zugelaufen, die ist erstickt. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und das finde ich so schade. Häufig tragen Angehörige das jahrelang mit sich rum, machen sich Vorwürfe, sie ist erstickt. Und wenn die gescheit aufgeklärt worden wären, hätten sie verstanden, das ist ein Sterbesymptom, das gehört dazu.
Und dass sie meistens auch gar nichts mehr, gerade vor allem mit den Medikamenten und so, die kriegen das ja meist gar nicht mehr mit. Also das ist ja nicht dieses, wie man sich das vorstellt, ich kann es auch nicht nachempfinden, aber das ist ja nicht wie, ich schmeiß dich ins Wasser und du erstickst jetzt unter Wasser. Na, so sieht es ja nicht aus für die und das kriegt man auch nicht so mit, sondern das ist wirklich begleitet und da muss man die Leute abholen.
Ja, jetzt gibt es ein Thema, das fand ich in der Pflegeausbildung, Annika hat das ja auch durch, sehr, sehr spannend, und zwar war das das Thema Sterben. Also ich habe dieses Thema immer sehr geachtet und fand das gut. Und es gibt ja die Sterbephasen, Kübler-Ross hat die ja mal so ein bisschen entwickelt. Frage 1, glaubt ihr, dass nach diesen Gesprächen, die ihr leider ja immer führen müsst, weil viele Patienten nicht genau wissen, was jetzt eigentlich mit denen los ist, glaubt ihr, dass wirklich diese erste Phase, also das nicht wahrhaben wollen, dann schon losgeht? Und Frage 2, in welchen Phasen des Sterbens seid ihr besonders da? Beziehungsweise wann übernimmt auch vielleicht, bei euch ist das ja eine ehrenamtliche ambulante Hospizgeschichte auch noch, wann übernehmen die auch mal eine gewisse Phase? Wie läuft das?
Ich würde vielleicht einmal kurz, weil du jetzt gerade die 5 Sterbephasen nach Kübler-Ross genannt hast, wollen wir die einmal kurz aufzählen?
Dass genau, das nicht wahrhaben wollen, richtig? Das ist ja wirklich gleich das Erste.
Das Erste ist ja leugnen, nicht wahrhaben wollen.
Genau.
Das Zweite ist die Wut. Mhm. Das Dritte ist dann das Verhandeln und die Suche nach, gibt es irgendwo noch einen Strohhalm, an den ich mich klammern kann. Dann kommt die Depression und als Fünftes und Letztes dann die Akzeptanz dessen, was ist.
Genau.
Da finde ich, muss man einmal diese Sterbephasen, das sind ja eher die, sag ich mal, die psychische Verarbeitung einer schweren Diagnose.
Richtig.
Und was wir mit Sterbesymptomen meinen, ist eben das, was der Körper in der Sterbephase zeigt. Das finde ich, muss man gegenüberstellen. Und ich würde sagen, wir können gar nicht genau sagen, in welcher Phase von Kübler-Ross wir dazukommen, weil die Phasen ja nicht nacheinander ablaufen und ja auch switchen. Also manchmal kommen wir in der Wutphase und danach kommt die Leugnungsphase wieder.
Genau. Genau darauf wollte ich einfach hinaus auch. Ich finde dieses, das Thema ist immer präsent und spannend. Ich finde aber die für mich prägendste Phase, sowohl in der Klinikausbildung, aber auch im Rettungsdienst, ist wirklich das nicht wahrhaben wollen. Also wirklich die von Kübler-Ross genannte erste Phase. Und ich glaube, und ihr seid die Profis, weil ihr seid denn in der Regel ja wirklich da, und vielleicht habt ihr Tipps und Tricks, gerade für die Rettungsdienstler auch. Wie kann man in diese Phase, ich sag mal ganz vorsichtig, reingrätschen, dass der Patient bzw. auch die Angehörigen dann nicht komplett dekompensieren?
Kann man nicht. Kann man wirklich nicht. Also es ist tatsächlich so, man muss das, den Patienten muss man quasi immer da abholen, wo er gerade ist.
Mhm.
Und wenn ich merke, das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit, wenn wir beim Erstgespräch sind und ich merke, der Patient ist nicht bereit, über diesen Lungenkrebs zu sprechen, weil er immer noch glaubt, wird schon nicht so schlimm sein.
Ja.
Dann bringt es mir nichts da, mit einem Hammer um die Ecke zu kommen, sondern dann muss ich das einfach beim nächsten Mal versuchen, nochmal anzusprechen. Es gibt auch Patienten, die bis zum Schluss es verleugnen und das sehr gut verdrängen können. Jedem von uns ist bewusst, diese Aussage, im nächsten halben Jahr möchte ich aber nochmal an die Ostsee in Urlaub. Und wir wissen heute schon, wir wissen noch nicht mal, ob der in 2 Wochen noch da ist. Mhm. Also so stark verdrängen kann der Mensch.
Ja.
Und man kann es nur versuchen, ehrlich anzusprechen, Aber wenn man merkt, man kann ihn da überhaupt nicht abholen, dann muss man es so lassen.
Mhm. Okay. Und Johanna, du hast natürlich vollkommen recht. Man muss die Phasen mit dem Symptom durchaus mal gegenüberstellen. Ich finde, man kann da auch durchaus Verknüpfungen herstellen. In meinen Augen jetzt ist es ja so, dass ihr eher da seid, wenn wirklich die Sterbesymptome eintreten. Also klar, wir machen das auch. Wir kommen oft erst dazu, wenn es entweder schon geschehen ist, also wenn der Patient verstorben ist und wir entweder eine Wiederbelebung einleiten, beziehungsweise es schnell sich herausstellt, dass das hier alles nicht gewünscht ist, dass das ein erwarteter Prozess oder ein erwartetes Ergebnis ist. Also erzählt gerne auch natürlich für euch, aber auch für unsere Hörer, was sind so Prägen oder was sind so wirklich Symptome des Sterbens?
Ja, da fange ich gerne an, weil das ist ja auch das Thema, was bei Instagram am meisten geklickt worden ist.
Ganz kurz an dieser Stelle an unsere Hörer, schaut da wirklich rein auf die Instagram-Seite, die bringen wir auf jeden Fall rein. Die ist super, denn die bringt genau alles auf den Punkt und auch ohne groß links und rechts zu gucken, sondern einen direkten Weg. Entschuldigung, Johanna, aber ich finde auch Instagram-Seite wirklich toll. Deswegen, mach weiter.
Also, wir führen dieses Gespräch, wo ich jetzt die Symptome nenne, nicht am Patientenbett, sondern wir ziehen uns gerne dafür in die Küche zurück. Und wir gehen in die Küche nicht, weil wir geheime Sachen besprechen, sondern weil, wenn der Patient sich schon beginnend in der Sterbephase befindet, finde ich es nicht gut, wenn man dann irgendwelche Worte am Bett sagt, die der Patient vielleicht gar nicht mehr genau mitbekommt, aber vielleicht durch ein Wort dann doch Angst bekommt. Das wollen wir eben vermeiden. Und wir fangen immer an, dass wir eben über Atempausen sprechen, die eben schon Tage vorm eigentlichen Versterben auftreten können. Und ich sage immer, das äußert sich so, Sie sind mit dem Patienten im Zimmer, der schläft ganz ruhig, atmet ganz ruhig und plötzlich hört er auf zu atmen. Und dann erschreckt sich der Angehörige extrem und danach kommt so ein ganz heftiges Einatmen plötzlich. Dann ist es wieder normal, dann kann es zwischendrin wie so eine Art maschinelle Atmung geben und das kann eben Tage vorm Versterben schon auftreten. Ich sage immer, das sind Vorboten, die gehören dazu, muss man nichts machen. Dann gibt es ja noch das sogenannte Rasseln. Das finde ich, ist aus meiner Erfahrung das, was am schwierigsten auszuhalten ist für die Angehörigen. Und es entsteht ja dadurch, dass wir alle eine gewisse Menge Speichel im Mund haben, gewisse Menge Schleim in der Lunge. Wir, wo wir jetzt gesund sind, können es hochhusten oder runterschlucken. Funktioniert, wenn das Sterben im Gange ist, nicht mehr und führt dazu, dass ein lautes, rasselndes, brodelndes Geräusch entstehen kann. Und wichtig finde ich da, die Angehörigen müssen wissen, das hat mit Ersticken nichts zu tun. Der Patient selber kriegt es in den allermeisten Fällen nicht mehr mit. Aber der Angehörige kriegt es mit. Und man saugt schon lange nicht mehr ab, weil das die Schleimproduktion eher erhöhen würde. Es gibt Medikamente, die man verabreichen kann, die gegen Schleimproduktion wirken, hilft aber nicht immer. Aus unserer Erfahrung ist das A und O die Aufklärung darüber. Dann gibt es noch zwei weitere. Das ist einmal die sogenannte terminale Unruhe. Die tritt meist kurz vorm Versterben auf. Und da ist das Besondere, dass der Patient erst ganz ruhig liegt. Man denkt, es ist alles in Ordnung. Und plötzlich entwickelt er Kräfte, will aufstehen, reißt sich einen Schlafanzug runter, geht an den Bettgalgen, macht irgendwas. Und da gilt es eigentlich zu gucken, ist es ein kurzes Ausagieren und kommt der Patient wieder zur Ruhe oder ist es so, dass der richtig in Stress kommt und dann müsste man auch mit Beruhigungsmitteln eingreifen.
Mhm. Weil ja einige auch so denken, naja, aber guck mal, da ging es doch wieder und jetzt haben sie das verhindert, das ist ja nicht so, das gibt ja dieses Aufbäumen nochmal, ne? Das ist das allerletzte. Dann, ja.
Genau, das Hoch vor dem Tief, das äußert sich manchmal noch ein bisschen anders, dass es dem Patienten sehr schlecht geht über Tage, man denkt schon, okay, jetzt ist das Sterben bald da. Und dann kommt aus dem Nichts plötzlich Energie, total fit im Kopf. Und dann denken die Angehörigen, oh, jetzt geht's wieder bergauf. Und dann kommt relativ schnell, oft, nicht immer, das Tief und dann verstirbt derjenige. Das dazu. Aber was ich noch sagen will, was ich auch wichtig finde, ist jetzt der letzte Punkt. Meistens wollen die Angehörigen im Palliativsetting beim Sterben des Patienten dabei sein. Und ganz, ganz viele Patienten können nur alleine sterben. Das heißt, der Angehörige geht kurz auf die Toilette, geht kurz eine rauchen, kommt zurück, Patient ist tot. Und wenn man da vorher nicht drüber aufklärt, bleibt auch wieder schlechtes Gewissen. Warum bin ich auf die Toilette gegangen? Wieso bin ich rauchen gegangen? Sondern dann kann derjenige nur alleine gehen. Insbesondere, wenn Beziehungen ganz eng sind, haben wir die Erfahrung gemacht.
Ja.
Dann gehen die meist alleine.
Das ist echt phänomenal, was da oft zustande kommt. Ne? Da bin ich ganz bei dir. Eine Frage habe ich noch. Also ich glaube, in der Literatur wird so ein bisschen als Todesdreieck beschrieben. Quasi, wenn sich das Gesicht etwas deformiert, ist jetzt halt übertrieben, aber ne, quasi das so ein bisschen einfällt in dem Sinne. Wann kommt das vor? Also ich erlebe das häufig gerade in Pflegeheimen, wenn wirklich Patienten im Sterbeprozess sind und wir dazukommen, dann schaue ich aufs Gesicht und denke, ich glaube, hier brauchen wir nicht mehr viel tun, weil das ist gleich demnächst vorbei.
Ich finde, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil ich zum Beispiel dieses Todesdreieck gar nicht sehe. Ich finde, man sieht es an den Augen. Also ich habe festgestellt, dass wenn jemand sich so in der letzten Lebensphase befindet, dass sich die Augen verändern, die werden so milchig und sehen irgendwie, also als wenn er auch derjenige gar nicht mehr so richtig hier ist, als wenn er so zwischen zwei Welten ist. Dieses Todesdreieck habe ich persönlich nie oder das so eine spitze Nase, dass die das bekommen, sehe ich nicht so. Und jeder nimmt das, glaube ich, auch anders wahr. Also ich finde auch, wenn man in so ein Zimmer reinkommt, es ist irgendwie auch so eine ganz andere Atmosphäre im Zimmer. Es riecht, finde ich, auch ein bisschen anders. Aber auch das empfindet nicht jeder so. Also es ist wirklich bei jedem immer anders.
Es ist spannend, dass du das sagst, weil das erklärt auch, warum ich denn manchmal so alleine mit meiner Meinung dastehe. Genau, es ist eine Wahrnehmung von mir und ich empfinde es so und so wie du sagst, die Augen milchig. Ich habe aber auch das Gefühl und das ist vielleicht auch ganz pragmatisch oder ganz vielleicht auch zu einfach. Ich schaue mir dann immer so ganz oft mal das Bild auf der Krankenkassenkarte an des Patienten und sehe dann quasi das Pendant dazu im Bett liegen. Und wie du denn sagst, also für mich ist schon genau diese milchigen Augen, aber denk auch, hey, irgendwie, das könnte jetzt, guck mal, das ist eingefallen, das ist jetzt für mich, ist es dieses Todesdreieck. Ich will jetzt nicht sagen, weil es wie ein Dreieck aussieht, das ist auch irgendwie komisch. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, Annika, du hast da vollkommen recht. Das ist für jeden so ein bisschen eine individuelle Wahrnehmung und das sieht auch oder bewertet auch jeder anders.
Ja. Und wir werden dann auch oft gefragt, ja, wie lange dauert das denn noch? Und selbst wenn man diese ganzen Sterbephasen durchlebt hat, also es ist auch nicht immer so. Es gibt Patienten, die haben gar keine Sterbephase so richtig und sterben einfach. Ja. Aber es ist so, dass man dann immer sagt, ja, wie lange dauert es denn noch? Und dann können wir trotz unserer jahrelangen Erfahrung nie sagen, wann es soweit ist, weil jeder geht so, wie er möchte. Und manchmal ist es wirklich so, dass tatsächlich noch unterbewusst auf jemand Bestimmtes gewartet wird und erst wenn diese Person da war, kann derjenige versterben. Und deswegen denke ich, passiert schon noch relativ viel zwischen Himmel und Erde, was wir einfach mal so hinnehmen müssen und akzeptieren müssen, weil es gibt nicht für alles eine Erklärung. Und gerade so, was die Sterbesymptome angeht, bei Instagram und bei TikTok haben wir jetzt gerade ganz viele Rückfragen dazu nochmal bekommen, wie wir dann behaupten können, dass der Patient diese Rasselatmung oder keine Atemnot hat, woran wir das festmachen. Und ich denke, es ist immer wichtig, dass man sich den Patienten einmal anschaut, weil ein Sterbender, der wirklich entspannt im Bett liegt, keine krausgezogene Nase, gerunzelte Stirn hat und wirklich aussieht, als würde er schlafen, der hat keine Luftnot und der hat auch keine Schmerzen. Wenn eins von diesen Sachen so vom Gefühl her schon einem sagt, okay, ich glaube, er steht unter Stress oder er könnte Luftnot oder Schmerzen haben, kann man dementsprechend nochmal mit den Medikamenten nachdosieren.
Das ist super spannend, weil wir sind ja alle erfahrene, auch Kräfte am Menschen, die ja schon einiges erlebt haben, nicht nur eben die Begleitung eben bis in die finale Phase, sondern eben auch Menschen, die genau unter Panik Luftnot hatten, die die Kreislaufprobleme hatten und wie die aussehen, ich habe letztens mal von einem Fall erzählt, ich glaube, das ist schon zwei Folgen her, von einer Patientin, die dement, die konnte sich nicht mehr ausdrücken und konnte uns nicht sagen, wie viel Schmerzen sie hat, außer, dass sie mich panisch angeguckt hat, mich gegriffen hat und mir quasi den Oberarm so, also zugekrallt hat, dass ich merkte, okay, wir sind hier bei einer 8 oder 9 oder so, also die hat wirklich Schmerzen. Und das, genau, dieses entspannte Gesicht, was du da gesagt hast, das, genau das sieht man, ne? Und da kann man das mitnehmen. Und auch die Fragen kommen bei Angehörigen gerne mal auf, auch vor Ort, ne? Und das wissen sie jetzt ganz genau, dass es ihm jetzt wirklich gut geht, ja. Ja, und dann sitzt er auf seinem Sessel und ist wirklich entspannt und atmet einfach nur. Und ja, das brodelt und blubbert, das stört ihn aber nicht. Würde es ihn stören, würde er anfangen, da irgendwie so zu husten und dagegen zu atmen. Das merkt man einfach nicht. Aber es ist schön, dass die Leute sich trotzdem bei euch damit beschäftigen und auch sagen, Gott, ja, aber wie könnt ihr das rausfinden? Ihr seid ja nicht in dem drinne. Und das wird ja, er euch auch nicht mehr sagen.
Der beliebteste Spruch ist, der Sterbende spricht ja nicht mehr mit euch. Woher wollt ihr das wissen? Der kommt ja nicht
genau.
Wieder.
Genau, richtig.
Ja, also ich meine, so ein paar Erfahrungswerte kann man halt dann schon auspacken. Und ich finde, bei uns im Beruf geht das generell, ob ihr oder wir, ganz viel nach Gefühl. Also ich mache ganz viel aus dem Bauch heraus, weil wenn ich merke, wir telefonieren mit einem Patienten oder mit den Angehörigen und irgendwie passt da irgendwas nicht, dass man dann sagt, okay, ich glaube, wir müssen doch mal hinfahren oder dass man dann halt wirklich sich auf dieses Gefühl auch so ein bisschen mit verlässt.
Das ist diese Erfahrung, die man bekommt, sowohl bei uns im Rettungsdienst. Ich merke, also wir haben da wirklich ganz viele Schnittstellen. Ne? Wir ja. haben da schon viel erlebt, weil wir eben schon länger alle in dem Beruf sind. Das kriegt man als Azubi ja gar nicht so mit. Also da wird man erst reingeschubst, Mike. Und du bist ja Praxisanleiter schon ein bisschen weitaus länger. Also bildest ja Leute auch viel schon aus und hast auch schon sowas miterlebt, wahrscheinlich mit Azubis. Wie reagieren die denn auf sein SAPV-begleitetes Sterben?
Das ist echt unterschiedlich. Also in der Regel, wenn ich merke, okay, wir sind in so einer Situation, frage ich den Azubi, ob er wirklich das Ganze jetzt hier einmal mitmachen möchte, also die Gesprächsführung, SAPV und so weiter. Ich finde das Thema spannender, was ist, wenn wir wirklich zu einem verstorbenen Menschen kommen und damit, gerade weil unsere Azubis ja auch noch teilweise wirklich jung sind, die sind 18 Jahre, haben vielleicht noch nie einen toten Menschen oder verstorbenen Menschen gesehen. Und da sind die Reaktionen wirklich unterschiedlich von ich möchte das unbedingt sehen und mitnehmen und alles bis gib mir 10 Minuten, ich komme vielleicht später dazu. Hm. Und ich gebe da jedem Auszubildenden, jeder Auszubildenden den Freiraum, den man dafür braucht. Denn für mich ist der Tod auch immer wieder neu. Also jeder Patient, jeder Mensch stirbt irgendwie anders. Und sei es nur so eine kleine Nuance, die anders ist, aber es ist trotzdem anders. Und auch ich muss erstmal ganz kurz mir selbst im Kopf einen Plan zurechtlegen, wie ich jetzt damit klarkomme. Das kann ich von einem Azubi, der das noch nie erlebt hat, gar nicht erwarten. Wie ist das? Ich habe gleich, glaube ich, eine spannende Rubrik, die gehen wir gleich einmal durch. Aber wie ist das bei euch? Ich meine, ja, ihr seid ja alles ausgebildete Fachkräfte. Nehmt ihr aber auch Auszubildende oder ganz, ganz junge Fachkräfte oder junge Fachkräfte mit?
Also bei uns ist es ja so, dass wir eher mal so einen Praktikanten haben oder jemand, der sich halt für die Richtung entscheidet. Ich sag mal, aber generell hätten wir auch nicht das Problem, wenn ein Praktikant von der Schule zum Beispiel sagen würde, er würde das sich gerne anschauen. Wieso nicht? Klar. Man muss nur vorher einmal so ein paar Sachen immer, finde ich, besprechen, dass man halt keine Angst davor bekommt und halt auch jederzeit die Möglichkeit offen lassen hier, wenn es dir zu viel wird, weil das kann man manchmal auch erst merken, wenn es soweit ist, dass man sagt, okay, dann gehst du halt einfach raus und wir besprechen das nochmal.
Gibt's da auch so Phasen? Ich erlebe das ja bei unseren Azubis, die ja erstmal so, ja, und ich gehe jetzt in den Rettungswagen und wir retten hier alle und so weiter. Und dann merkst du so, sobald es in so eine schwierige Phase geht, wo vielleicht der Tod auch im Raum steht, dann sind die da nicht mehr so ganz so laut. Ne? Wie ist das bei euch? Also erstens, ihr habt ja wahrscheinlich auch Auszubildende oder wie kommt man ins SAPV-Team? Nee, ihr habt keine Auszubildende.
Nee, das heißt, wir haben keine Auszubildende, weil wir sind alles Fachpflegekräfte und genau. Palliativärzte. Also bei uns kann auch nur ein Arzt arbeiten, der auch Palliativmedizin quasi mit, ja.
Die Zusatzbezeichnung gemacht hat. Und er muss natürlich ein Facharzt sein. Also das heißt, ärztlicherseits haben eigentlich nur erfahrene Leute, die schon eine gewisse Lebenserfahrung in der Medizin hinter sich haben, würde ich so sagen.
Genau, und bei uns ist es nicht anders. Also bei den Gesundheits- und Krankenpflegern ist es so, dass man halt schon eine gewisse Berufserfahrung haben sollte. Dann kann man die Weiterbildung machen und dann arbeitet man bei uns.
Okay, das ist ja auch noch gut zu wissen. Ne?
Ja.
Genau, weil die Frage kam nämlich auf Instagram auch von einer, die ich gefragt hatte, wie wird man ein SAPV-Team? Hat sie gefragt. War eine ganz niedliche Frage. Junge, sie sagte, sie ist 19 und interessiert sich schon immer dafür, hat aber noch keinen Beruf in die Richtung in Gesundheitspflege oder eben studiert gemacht und dementsprechend war sie das. Johanna, ist das noch Teil des Studiums oder ist das eine Zusatzausbildung, Qualifikation, die man irgendwann im Laufe dessen macht oder sagt man sich gleich im Medizinstudium? Studium so, also das möchte ich gerne auch mit dabei haben, Palliativmedizin.
Also ich bin ja jetzt nicht gar so jung noch, ich bin 48.
Ach Gott, gar so jung. Also.
Bei uns im Studium war noch keine Palliativmedizin dabei, ist aber, glaube ich, seit einigen Jahren. Und mein Weg war eher der Rettungsweg. Also ich bin Anästhesistin geworden, weil ich Notärztin sein wollte. War dann auf der Intensivstation und habe da dann eigentlich erkannt, dass ich dieses Sterben oder dieses verlängerte Sterben, also bei uns auf der Intensiv lagen die monatelang, haben eine Sepsis nach der anderen gehabt und der Tod war eigentlich komplett ausgeklammert, dass ich das irgendwann nicht mehr konnte und dann in die Palliativmedizin geswitcht bin. Und das ja eigentlich so ein bisschen komplett konträr ist. Also erst um jeden Patienten kämpfen und jetzt eigentlich, sage ich mal, den Tod oder das Sterben zu begleiten.
Richtig, das erst alles hinauszögern und jetzt auf einmal reicht mir das. Und da, das ist ein guter eine gute Überleitung, nämlich, weil das ist auch eine Behauptung, die ich geschrieben bekommen habe. Ist SAPV Sterbehilfe?
Nein.
Ganz klar und deutlich, ne? Fand ich schön, die Frage, aber das ist, das kommt immer wieder, auch wenn man im Internet mal nach SAPV googelt oder durchsucht, kommt immer wieder das Thema Sterbehilfe auf, was in Deutschland, die aktive Sterbehilfe ist ja verboten auch, und das wird auch von SAPV komplett abgelehnt, ne? Also es ist kein Sterbehilfe, das heißt, die Medikamente, die ihr gibt, die helfen jemandem nicht, schneller zu sterben.
Also okay. Ja, also man muss schon mit einer Lebensverkürzung rechnen, wenn man zum Beispiel Morphin gibt. Aber man muss das auch ein bisschen differenzierter sehen. Also es ist jetzt so, wir dosieren die Medikamente immer anders wie alle anderen, weil wir halt Spezialisten sind für diese Medikamente. Allerdings ist es so, dass wir immer so niedrig dosiert anfangen. Also wir nehmen dafür in Kauf, dass der Patient vielleicht doch noch mal ein bisschen Schmerzen hat oder Luftnot hat und gehen dann aber langsam nach oben mit der Medikation, damit der Patient nicht abgeschossen wird. Weil das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Und wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme wegen akuter Luftnot oder akuter Schmerzattacke und ich sage so, jetzt spritzen Sie mal bitte eine halbe Ampulle Morphin oder je nachdem, wie viel gerade kommt ja immer auf die Grundmedikation an. Dann ist diese Medikation nicht ausreichend, um jemanden quasi das Leben zu nehmen. Aber es kann trotzdem passieren, dass dieser nach dieser Morphingabe verstirbt, weil halt einfach das Stresslevel nicht mehr so hoch ist und der Patient zur Ruhe kommt und dadurch halt die Chance hat, überhaupt zu sterben, weil er einfach entspannt ist. Das ist aber nochmal ein Unterschied zu, ich gebe was und bringe ihn damit um. Also das machen die nicht.
Genau, die Absicht, das Medikament zu geben, ist nicht dafür da, um den Tod herbeizuführen. Genau. Um,
aber es kann trotzdem eine Lebensverkürzung hinten raus halt geben. Aber das nehme ich in Kauf in dem Moment, weil uns steht ja die Lebensqualität an erster Stelle. Und es bringt mir nichts, wenn ich, also für mich selber würde es nichts bringen, wenn ich weiß, ich muss jetzt noch die nächsten 10 Wochen starke Schmerzen erleiden. Weil das muss man nicht. Also man kann verschiedene Ansätze fahren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt bei jedem Patienten ist jetzt genau das Mittel das Richtige und ist es gut eingestellt, sondern man muss wirklich jeden Patienten individuell betrachten, was hilft hier, was können wir jetzt machen, und probiert manchmal halt auch einfach ein bisschen was aus.
Und ich finde, was noch wichtig ist, also zum Thema dieser Lebensverkürzung, man darf nicht vergessen, wir kommen ja dann, wenn die Krankheit sehr, sehr weit fortgeschritten ist und Symptome, richtig schlimme Symptome macht. Und dann wäre ja die andere Möglichkeit nur, den Patient leiden zu lassen. Also man darf ja nicht denken, der sitzt sonst da und es ist alles toll, sondern wir kommen ja dann, weil es dem wirklich richtig, richtig schlecht geht. Und häufig kriegen wir dann den Satz von Angehörigen oder auch im Pflegeheim, finde ich es immer mal wieder, ist es denn schon so weit für Morphin? Die Frage ist ja schon schwierig, weil die Symptome sind da. Und da ist eben Morphin eines der besten Präparate, was gegen Schmerzen und eben sogar gegen Luftnot hilft.
Das zieht Morphin so ins Negative, ne? Dabei eigentlich ein ganz, ganz tolles Opioid für gerade solche Sachen und auch andere Phasen. Ne? Zum Beispiel Morphin. Also habe ich mal beim Herzinfarkt gehabt und dann guckt einer, wieso denn schon Morphin ist es denn? Gut, dass du es sagst. Es kommt einem erstmal so, warum hat die das denn gesagt? Ja, aber wenn das so im Bewusstsein ist.
Ich finde aber auch, du kannst gleich zu Ende bringen, Johanna, aber ich finde, Morphin hat einen weiteren riesigen Vorteil, wie ich ihn schon oft erlebt habe, Herzinfarkt, was du sagtest. Patienten haben Todesangst und Morphin nimmt auch diese Angst. Also ich glaube, auch wenn man das jetzt projiziert auf einen sterbenden Patienten, der vielleicht Angst hat zu sterben, hilft Morphin auch da. So ist zumindest meine Wahrnehmung bis jetzt immer gewesen.
Ah, da müssen wir jetzt widersprechen.
Ja. So ist meine Wahrnehmung, weil es Akutfälle waren.
Also Morphin ist super, aber eigentlich reduziert es ja nur, in Anführungsstrichen, die Luftnot und die Schmerzen. Gerade finde ich bei den chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen oder auch bei den Bronchialkarzinomen, also bei den Lungenkrebsen, haben wir ja immer das Problem, wir haben sowohl Luftnot, als nächstes dann Angst, dann mehr Luftnot und dann schon die Panik. Und deswegen ist es da eigentlich so wichtig, Morphin zu geben. Das ist sicherlich das, was du dann auch erfahren hast bei dem Herzinfarkt, dass die Luftnot und die Schmerzen reduziert werden. Und aber auch eben ein Präparat gegen Angst, um gar nicht erst in diesen Teufelskreis zu kommen.
Das ist Stresslevel wird gesenkt, also für alle, die da draußen sind, ne? Also Morphin ist nicht anxiolytisch.
Ich habe immer den Eindruck, Morphin ist dahingehend so ein Allheilmittel, ist das falsche Wort, aber so ein Präparat, was wirklich einfach halt gut hilft.
Also das ist zumindest meine Meinung, und da könnt ihr ja oder nein sagen. Also du hast die Stressoren, und die Stressoren sorgen nun mal eben für Angst, für Panik und so weiter. Und nimmst du die Stressoren weg, geht das eben weg, und das ist wahrscheinlich das, was wir dann immer bemerken. Ja. Ne? Aber so merkt man aber auch, und das ist immer wieder spannend, im Rettungsdienst, man beschäftigt sich ja auch, wir kriegen ja nur immer einen ganz, ganz kleinen Teil von allen Medikamenten mit. Wir wissen, wie sie wirken, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Indikationen, worauf sollen wir achten und so weiter, und das war's. Aber diesmal so richtig mitzubekommen, das kannst du nur, wenn du wirklich in der Stadt- oder Landrettung wirklich am Patienten bist, das auch wirklich alles mal miterlebt hast und oder nach der Ausbildung erst die Erfahrung gemacht hast. Und ihr merkt ja, selbst wir haben immer noch Aha-Momente, und ich meine, wie lange bist du jetzt dabei? Ich bin jetzt 8, 9 Jahre mittlerweile im Rettungsdienst, du wahrscheinlich schon länger.
Nee, aktiv im Rettungsdienst auch 9 Jahre.
Ja, und in der Pflege, ja, ne, genau. Habt ihr sowas auch immer noch? Also, oder kann man euch gar nichts mehr zeigen, quasi in der Phase?
Wir wissen alles, nein. Gar nicht. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass auch immer wieder neue Sachen, natürlich auch, sei es irgendwelche Studien oder sonstiges, also es gibt immer wieder was Neues, wo man Erkenntnisse gewinnt und die wir dann auch gerne umsetzen oder einfach mal ausprobieren, okay, hilft es dem Patienten vielleicht doch? Also gibt es nichts, was man nicht weiß. Also man muss sich, glaube ich, auch immer auf den neuesten Stand halten, sonst geht's nicht.
Ja, und ich finde auch, ich mache es, wie gesagt, jetzt seit 2012, also schon einige Jahre. Selbst wenn das Krankheitsbild eigentlich auf dem Papier gleich ist, kann der Verlauf trotzdem irgendwie total anders sein. Und dann gibt es immer wieder Sachen, wo man neu sich eigentlich auf Dinge einstellen muss. Und auch, ich hatte gerade vor 14 Tagen so einen Fall, wo ich gedacht habe, krass, das habe ich in all den Jahren noch nie so erlebt. Mhm. Also sowas gibt es immer wieder.
Geht uns gefühlt in jedem Dienst so. ich habe irgendwie beim Recherchieren auch jetzt auf diese Folge, habe ich eine ganz spannende Kategorie gefunden, die ich eigentlich wirklich gerne mit euch mal besprechen würde. Und zwar Mythen nach dem Sterben oder Mythen vom Sterben. Und zwar geht es los, und ich habe es wirklich so erlebt, und das macht mich dann manchmal fertig. In meiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger im Pflegeheim, der Bewohner ist verstorben und die Uhr an der Wand ist stehen geblieben. So, erzählt mal, was habt ihr schon also gerade sowas, es ist ja fast paranormal in dem Sinne.
Ich hätte auch noch einen, und zwar Fenster aufmachen.
Fenster auf, das gehört dazu, damit die Seele in den Himmel gehen kann. Mhm. Habt ihr schon sowas erlebt? Und ich erzähle euch gleich noch ein nächstes Beispiel, was ich noch viel beeindruckender fand.
Ich hatte das tatsächlich auch mal, das schwirrte bei uns im Krankenhaus immer so rum, dieser Mythos. Und zwar gab es eine Patientin, die hat immer gesagt, da draußen auf dem Flur steht meine Mutter. Und dann hat man zu ihr gesagt, okay, da draußen steht irgendwie keiner, weil die Nachtschwester wusste jetzt auch gar nicht zuzuordnen und hat so gedacht, Mensch, also die gute Frau ist jetzt schon fast 90. Die Mutter ist ein bisschen schwierig, die da stehen zu sehen. Dann ist sie beim nächsten Mal rein und dann sagt die Patientin wieder, also da draußen steht meine Mutter, die holt mich ab. Und es war auch wohl überhaupt nicht abzusehen, dass die verstirbt. Und als sie beim nächsten Mal drin war, war die Patientin aber verstorben. Mhm. Die ist abgeholt worden. Auch.
Wow, okay. Aber das sind immer so Sachen, ich glaube, die werden wir auch nie verstehen. Also niemals und auch nicht in irgendwas Logisches bringen. Wir versuchen es ja immer zu erklären. Und ich glaube, das sollte man auch einfach lassen. Und wenn es da irgendwelche auch Rituale zum Beispiel gibt oder Menschen an machen lassen, es sei denn, es wird jetzt ganz komisch, also mit dem Leichnam oder sowas nachher, dann natürlich nicht, aber alles andere akzeptiere ich vollkommen. Ne? Dann können die noch 5 Fenster öffnen, finde ich auch vollkommen, mache ich auch mittlerweile, das habe ich mir auch angewöhnt, weil es gibt so gewisse Sachen, an die man ja auch irgendwann auch im Rettungsdienst einfach glaubt und Das, ich glaube, das ist immer so. Was war das andere jetzt nochmal?
Das ist
die Uhr stehen geblieben. Ja, die Uhr stehen bleiben. Die Uhr
ist stehen geblieben, genau. Ja, ja. Aber ich habe noch einen anderen Fall. Und vielleicht könnt ihr da mehr was zu sagen. Das war meine Landrettungszeit und wir sind zu einer Dame gefahren, die verstorben ist, von ihrem Mann gepflegt, in den 80ern, tief in den 80ern, Mann soweit eigentlich topfit, die Frau schwerst vorerkrankt und die ist jetzt eingeschlafen. Leider, sage ich jetzt bewusst, leider ist das Prozedere immer noch, da wird der RTW und der Notarzt hingeschickt, obwohl die Frau durfte einschlafen, die durfte versterben. Im Endeffekt bedarf es ja jetzt denn nur noch einer Todesbescheinigung. So, naja, wir waren dann aber trotzdem da, haben soweit alles gemacht, auch Fenster auf, auch geschaut, dass die Frau, ich habe ihr noch das Gesicht ein bisschen gewaschen und gepflegt, das finde ich immer, gehört sich so. Und der Mann war eigentlich total fein damit, also auch uns gegenüber, er sagte, das ist okay und das war zu erwarten. Und wir haben uns, oder er hat sich mit dem Satz verabschiedet, jetzt ist diese Last auch weg. Und 3 Stunden später sind wir hingefahren, wieder, weil die Tochter uns gerufen hat und dann ist der Vater, dann ist der Mann verstorben. Aus dem Nichts, der hat sich zum Mittagsschlaf gelegt und ist eingeschlafen. Und wir haben so gut wie, also ein bisschen Bluthochdruck, was man haben darf, aber wir haben nichts gefunden, was ihn jetzt hätte zum Sterben bringen können, außer natürlich das, was 3 Stunden vorher war. Und das war beeindruckend. Und das kriegt man ja immer wieder so ein bisschen mit, dass sich wirklich bei ganz starken Gefühlen, Emotionen, dass durchaus sowas auch nacheinander geschehen kann. Aber das hat mich schon geprägt. Also dachte ich, hui.
Das gibt es auch einen Namen für. Das ist das Broken Heart Syndrome.
Broken Heart Syndrome, genau.
Und, aber das war krass. Mhm. Also wirklich krass.
Das ist nicht mal, also nicht zu unterschätzen, Broken Heart kann ja in jeder Lebensphase vorkommen, also nicht nur bei, wenn wir älteren Menschen, sondern auch bei jungen Menschen und auch da schon eine junge Patientin gehabt, die tatsächlich so eine AP-Symptomatik alles mit dran gepackt hat und da war nachher auch die Diagnose in der Klinik Broken Heart Syndrom. War man auch übrigens erstaunt, dass das Wort allein schon im Rettungsdienstprotokoll steht, weil das kannst du natürlich nicht diagnostizieren, das ist ja nur Verdacht.
Aber ich überlege gerade und ich habe nicht gegoogelt, aber das Synonym war doch irgendwie Takatsuro Kardiomyopathie oder irgendwie so in dem.
Oh Gott, jetzt gehen wir aber wirklich
tief rein. Ich google nochmal.
Auf jeden Fall geht es eigentlich um SAPV. Genau. Ja. Aber das ist durchaus
da eine Phase. Kennt ihr das auch, also mit dem Broken Heart, gerade eben bei eurer Begleitung?
Also wir hatten im Hospiz, ich glaube es war letztes Jahr, einen Fall, da war der Mann, den wir im Hospiz betreut haben und die Frau hat sich wirklich rührend um ihn gekümmert. Mhm. Und dann kam er ans Sterben, also Sterbesymptome sind eingetreten und es war klar, er wird in den nächsten Stunden sterben. Und dann hat die Frau massiv Herzschmerzen bekommen, ist leider ins Krankenhaus eingewiesen worden und die sind, ich glaube, es war am gleichen Tag oder einen Tag versetzt verstorben. Und sie war natürlich auch alt, aber es war eigentlich nicht damit zu rechnen gewesen.
Genau.
Und wir hatten das tatsächlich auch bei einem anderen Fall noch. Da war auch eine Patientin, die ist im Hospiz gewesen. Und als sie verstorben ist, stand sie in der Zeitung und ich war völligst irritiert, weil ich mit dem zweiten Namen auf dieser Todesanzeige im ersten Moment nichts anfangen konnte. Da hat sich rausgestellt, dass am gleichen Tag auch die Mutter verstorben ist.
Ach Gott, ja.
Das hat mir so überhaupt nicht irgendwie groß auf dem Schirm gehabt. Das, die Mutter hat man halt auch gar nicht so gesehen, die wohnte auch nicht vor Ort. Und da habe ich dann auch erstmal so ein bisschen schlucken müssen, weil ich gedacht habe, oh Mann, weil man hatte sich im Nachhinein mit dem Ehemann nochmal in Verbindung gesetzt und er hat gesagt, ja, er wusste gar nicht so richtig, wie er der Mutter das erzählen sollte, weil er wusste, dass die auch nicht so ganz fit ist und dass es halt wirklich jetzt dem Ende entgegengeht und dass die Tochter versterben wird und die Mutter hat es trotzdem gewusst anscheinend und ist den gleichen Tag gestorben.
Es ist spannend. Schon spannend, was man so alles aufeinander bringt und dann bringt man das oft in Verbindung auch und vielleicht ist es ja so, ne? Also will ich niemandem irgendwas aussprechen, sonst kriegen wir nachher, glaube ich, alle 4 hier irgendwelche bösen E-Mails, wenn wir das nachher aussehen. Ja. Betrifft eigentlich SAPV nur ältere Menschen?
Nein.
Also ihr begleitet, also im schlimmsten Fall dann, ich muss es einfach im schlimmsten Fall, weil ich finde es immer so schade, wenn ein junger Mensch, aber SAPV kann auch bei jungen Menschen betrieben werden.
Kann, also bei uns ab 18.
Ab 18, genau.
Okay. Und ansonsten gibt es noch hier bei uns in Nordhessen die kleinen Riesen, die dann halt die Kinder betreuen. Also da wäre ich ehrlich gesagt auch raus. Also das.
Ja, das ist schon, bei uns heißen sie, glaube ich, Tommy nicht allein. In Rostock auch eine ganz, ganz tolle Formierung dort aus Medizinstudentinnen und Studenten, die aber auch Krankenpflegern und auch Ärztinnen und Ärzte ganz, ganz toll. Und die kann man immer nur unterstützen dahingehend. Das das zu machen. Also das wäre auch so eine, das könnte ich nicht lange machen, glaube ich, den Job. Das ist doch mal noch mal ein Ticken um eine Schippe oben drauf und allein schon so das Sterben immer mit zu begleiten. Was macht das? Macht das was aus euch? Also hat das geprägt? Macht es euch ein bisschen lockerer? Ist der Tod an sich mittlerweile ein Freund auch geworden? Also ja, doch, ein Freund kann man einfach sagen. Und beschäftigt man sich dann selbst auch mit seinem eigenen Tod ein bisschen?
Macht man automatisch. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich hatte mal vor einigen Jahren eine Myokarditis gehabt, also so eine Herzmuskelentzündung und konnte teilweise noch nicht mal eine Treppe mehr hochgehen. Nachdem das alles wieder ging, war mir da ich schon sehr bewusst, dass ich eine Treppe hochlaufen kann und dass ich mich so bewegen kann ohne Probleme. Und ich bin ja so mehr oder weniger über die Intensivstation dann auch mit in diese SAPV-Geschichte reingerutscht, weil ich halt gemerkt habe, ich muss nicht immer bis zum Letzten alles reanimieren, was geht, sondern ich kann auch ganz gut sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und wir lassen den Patienten jetzt einfach mal in Ruhe sterben. Und ich habe da auch schon immer ganz gerne so diese Angehörigengespräche geführt, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht und habe auch ein ganz gutes Spürsinn, was man sagen kann und was nicht. Und dadurch, dass man ja wirklich auch hier teilweise sehr junge Patienten hat, weiß ich für mich selber, es ist heute gut, das kann morgen anders aussehen und dass ich mir darüber wirklich schon voll bewusst bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen könnte, ich habe Angst vor dem Tod oder ich habe keine Angst vor dem Tod. Also mir ist bewusst, dass der irgendwann kommt und ich hoffe dann einfach, dass ich gut betreut werde.
Das hoffe ich auch. Also ich bin sehr froh, meinen Job zu haben, weil ich weiß, wie der Hase läuft. Und dementsprechend auch sollte es irgendwann in eine Phase kommen, in der ich dann vielleicht SAPV brauche, auch meinem Hausarzt, Hausärztin sagen kann, bitte, 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 ja, ich möchte das haben. Ich sehe das auch ein. Ich glaube, ich werde auch erstmal meine Wut haben und ich werde erstmal das auch wenn ein und denken, da kann man noch viel machen. Ich habe das in meiner Familie jetzt einmal durch, aber es ist nicht zum Sterben gekommen. Es ist Gott sei Dank nochmal wieder nach oben gegangen und toi, 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 macht sich ganz gut, aber wir waren in so einer Phase, meine Mutter ist selbst im Rettungsdienst und Opa hat ganz böse Corona-Pneumonie gehabt und da wusstest du schon so, du guckst auf Röntgen und so weiter, man ist sehr, sehr schnell über diese Phase rausgegangen des Leugnens und eher so, oha, okay, gut, ja, damit muss man uns jetzt wirklich langsam beschäftigen, dass es in die Phasen gibt. Ich glaube, so ein medizinischer Beruf, der kann da oft schon mal ein bisschen weiterhelfen, aber generell kann man niemals diese Phasen überspringen. Man ist immer wütend, man ist immer traurig, man leugnet immer irgendwas und denkt so, aber ich habe da ja schon mal gehört von irgendeinem Kollegen und so weiter, da könnte man noch irgendwas machen. Trotzdem finde ich, also für mich jetzt zumindest ist der Tod schon ein Begleiter geworden auf dem Weg, auf dem Job. Und selbst auch persönlich privat habe ich mich auch damit beschäftigt, ne? Was passiert mit meinen Angehörigen, was auch immer, wenn mir jetzt was passieren sollte. Ja, also auch Vorsorge getroffen ist ja auch immer so ein Ding, ne? Nicht nur Patientenverfügung und sowas, sondern was mache ich auch monetär zum Beispiel, ne? Lebensversicherung, was auch immer, kann man sich alles Gedanken machen, muss man nicht, aber ist auch durchaus ein Thema, worüber man auch mal mit der Familie mal reden kann, auch wenn die das vielleicht nicht wollen.
Ja, und ich meine, ihr habt ja jetzt nur auch diese plötzlichen Todesfälle ja auch viel vor Augen. Also das ist bei uns ja zum Glück recht wenig. Also es passiert selten, dass wir mal einen Anruf kriegen, Patient ist verstorben, wo wir jetzt so gar nicht mitgerechnet haben, aber ihr habt ja dann auch wirklich so diese typische Autounfallgeschichte, wo man ja wirklich von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung einfach mal aus dem Leben gerissen wird.
Genau, also da trifft es die eine oder andere Wache doch ein bisschen härter, wenn die an der Autobahn sind oder an der Landstraße. Ich muss toi 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 sagen, ich bin eher in so einem Bereich, wo ich viele geriatrische Patienten habe auch und dementsprechend kommt man da auch mehr mal in Kontakt. Aber ja, so eine plötzlichen Dinger sind natürlich immer nochmal hochdramatisch und nochmal ganz anders, ja.
Da kommt aber die Frage auf, wie ist denn das bei euch? Gerade für die Angehörigenbetreuung nach dem Tod, habt ihr quasi auch sowas wie eine psychosoziale Notfallversorgung, also PSNV? Könntet ihr das mit dazu holen oder bleibt das weiter in eurem Aufgabenbereich, auch die Nachsorge für die Angehörigen?
Nee, wir sind tatsächlich nur bis zum Versterben des Patienten in der Betreuung, was manchmal ein bisschen schade ist. Wir haben aber den ambulanten Hospizdienst oft mit dabei, die auch danach betreuen können oder aber auch so Trauercafés dann anbieten, wo man sich halt mit Gleichgesinnten treffen kann. Es gibt aber bei uns auch so die Möglichkeit, dass man Kontakt zum Seelsorger herstellen kann, dass der dann halt auch nochmal mit ins Boot geholt wird.
Okay, aber das sind ja, finde ich, auch immer sehr wichtige Institutionen. Gerade weil du ja sagtest, eben akut aus dem Leben gerissen und auch bei Unfällen und so ist natürlich das PSNV-Team was ich auch sehr, sehr schätze, unser Retter und auch natürlich so ein bisschen irgendwie eine Hilfe für die Angehörigen oder für die Beteiligten.
Das war aber auch mit Ehrenamtlichen, ne? Die dann speziell geschult sind für solche Fälle. Ne?
Ja,
genau. Ja, das haben wir bei uns leider, glaube ich, nicht so in dem Ausmaß. Ich denke, in der nächstgrößeren Stadt könnte man es vielleicht finden, aber hier bei uns wüsste ich jetzt nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Rettungsdienst kann schon drauf zugreifen. Ich hatte mal neulich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, versucht, PSNV zu kriegen und irgendwie ging das nicht.
Das ist immer schwierig. Es gibt, also bei uns läuft, PSNV sind, glaube ich, 25 Ehrenamtliche für ganz MV. Ne? Das ist natürlich auch relativ wenig, wenn man das hört, aber die Kolleginnen und Kollegen, die sind halt oft auch immer für uns da. Es gab aber auch schon Einsätze, da musste uns gesagt werden, tut uns leid, aber wir kriegen gerade keinen erreicht. Entweder ist er schon im Einsatz oder gerade nicht erreichbar oder krank. Ne? Weil auch das ehrenamtliche Kräfte sind, heißt also, ich kann das auch nur machen, wenn es meine Umstände, meine Arbeitsumstände eben zulassen. Ja, dahin gehen, wird nicht viel hauptamtlich gemacht und vor allen Dingen haben wir auch keine bundeseinheitliche Regelung, ob PSNV gestellt werden muss. Aber ist SAPV denn gesetzlich verankert oder ist das wirklich auch so, hoffentlich hat man da eine Vereinigung, die das macht?
Also das ist so, dass jeder hat ja einen Anspruch auf SAPV.
Okay.
Und es wird auch von der Krankenkasse, also von der gesetzlichen Krankenkasse, wird es auf alle Fälle bezahlt. Deswegen müssen wir halt immer so hinter diesen Verordnungen auch hinterher sein und wir müssen uns ja auch immer quasi rechtfertigen bei der Krankenkasse, warum wir noch drin sind, weil wir diese 24-Stunden Rufbereitschaft anbieten. Da gucken die schon sehr genau nach und SAPV darf auch nicht jeder machen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich Hinz und Kunz überlegen kann, wir machen jetzt mal ein SAPV-Team auf, sondern das ist wirklich auch geregelt, zumindest in Hessen. Ich kann immer nur für Hessen sprechen. Dass es da halt an verschiedenen Standorten die SAPV-Teams gibt und die dürfen da auch nur tätig sein.
Es ist schon wieder ja, Bundesländer unter sich, ne? Das ist so schade, weil das sind ja, ich habe immer das Gefühl, also gerade die Arbeit, die ihr leistet, die wird viel zu wenig beachtet, geachtet und habe auch ganz oft auch das Gefühl, dass ihr ja, bis man erstmal in die Situation kommt, bis dahin seid ihr ja gefühlt unbekannt. Also
ja.
Logisch, gesunde Menschen, die jetzt auch im Angehörigenkreis damit nichts zu tun haben. Warum? Aber ich finde das eigentlich so wichtig, dass man genau weiß, hey, es gibt euch. Und so eine Situation, so eine palliative Situation tritt ja manchmal denn doch schneller ein, als man eigentlich möchte oder als ganz oft ja auch einfach unvorhergesehen.
Deswegen machen wir diesen Instagram-Account, weil wir sind diejenigen, die darüber sprechen. Und wir sind selber total geflasht gewesen, wie gut das angenommen wurde und wie viele Leute sich das angucken. Und was da auch teilweise für Rückfragen kommen. Also es ist tatsächlich auch vorgekommen, dass wir jetzt den einen oder anderen Patienten dadurch bekommen haben, weil die Angehörigen gesagt haben, ich habe das bei euch im Internet gesehen. Ich wollte mal fragen, ist mein Mann dafür geeignet? Und ich habe mich auch nur deswegen getraut, weil ich gesehen habe, dass es das gibt. Weil es kommt nicht immer vom Hausarzt oder von der Klinik, hier, es gibt da auch noch das Palliativteam, sondern es ist manchmal auch, dass man ja selber irgendwie anfängt zu suchen und zu recherchieren, was für Möglichkeiten habe ich noch.
Ja, auf jeden Fall spannend. Deswegen einfach drauf gucken, Instagram. Wir verlinken es auf unserem Podcast auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr drauf gucken, wo es da zu Instagram gibt. Natürlich auch über die Webseite rettervio.de. Da kann man immer ein bisschen mehr drauf verlinken bei uns. Deswegen ja, auf der Folge da einfach mal drauf schauen oder einen Kommentar auch zu schreiben. Den könnt ihr dann öffentlich auch sehen. Und da einfach mal in die Folge 2.45 bei uns zum Beispiel reinschauen. Da sind die dann mit drin zu sehen und vielleicht auch ein, zwei Fragen beantwortet. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Genau.
Wir verlinken euch natürlich auch. Ne?
Ja, schaut rein.
Das war toll und das war auch so ein bisschen eine Achterbahn der Emotion, wenn man wirklich über dieses ja immer noch Tabuthema Sterben redet. Ne? Und Sterben im Rettungsdienst, Sterben in der Häuslichkeit, ich glaube, da wird auch viel zu wenig drüber geredet. Und
ja.
Wir haben uns auch sehr lange geredet, ich finde das super.
Ja. Ja, das wird auch mal ein langer Podcast, aber ich glaube, man kann diesem Thema ruhig zuhören und man auch vor allen Dingen Zeit geben, weil wir eben so oft so wenig darüber reden und das kann man nicht verschönigen, aber doch, man beschönigt schon eine Sache und zwar nennt mal so ein paar Synonyme für ist verstorben.
Ach so, ja, ganz furchtbar eingeschlafen.
Ja.
Eingeschlafen kann man schon mal deswegen nicht sagen, weil wenn ich mich als Mutter dann dahin stelle und meinem Kind sage, ich gehe jetzt schlafen, denkt das Kind vielleicht, oh, der Opa ist auch eingeschlafen, die kommt nicht mehr wieder.
Mhm. Ups, ja.
Das ist so dieser, das ist immer so, es lief dahingeschieden oder ist von uns gegangen, ja, wohin denn? Also da kriege ich immer Hals, wenn ich das höre, ja. Weil man muss das Wort gestorben ruhig in den Mund nehmen, um zu verstehen, dass es wirklich gestorben ist und nicht irgendwie eingeschlafen, dahingeschieden, von uns gegangen.
Ja, wir hatten das Thema nämlich gestern Abend noch am Tisch, da saßen wir noch mit so ein paar ärztlichen Kolleginnen und Kollegen da und eben auch eine Dame aus der Anatomie bei uns und die hatte eben auch gesagt, die müssen dann, wenn sie fertig sind mit ihrer Arbeit dort, dann die ins Krematorium bringen und dann wird dann nochmal der Name aufgesagt und alles mögliche und dann hat sie dann irgendwann, weil das so viele Menschen gestern waren einfach, hat sie irgendwann angefangen, versucht andere Worte zu nehmen dafür, als immer nur ist gestorben, um das einfach aufzulockern. Das gibt's natürlich vor Ort bei Angehörigen nicht, das Auflockern oder das Schönreden. Er ist verstorben, fertig. Ja, na, und ich glaube, nur wenn man das richtig reinnimmt, dann begreifen die das auch recht schnell. Na, einschlafen, wie gesagt, ja, es ist eingeschlafen. Nee.
Ja, ganz schlecht.
Wacht aber auch wieder auf, oder?
Nee, tut nicht. Ja, nee, eben
genau.
Nicht.
Glaubt ihr, dass es Angehörigen hilft, wenn man ihnen sagt, nehmen wir mal an, jetzt der Vater, ihr Vater hat aber nicht gelitten?
Ich habe immer so ein bisschen auch Schwierigkeiten mit diesem Wort gelitten, weil in der Regel, wenn wir mit dabei sind, kann man es wirklich symptomkontrolliert hinbekommen. Es gibt ganz, ganz selten Ausnahmefälle, die zum Beispiel diese Rasselatmung mitbekommen. Das ist aber wirklich eher die Ausnahme und ich denke, dann wird das vielleicht für irgendwas auch gut gewesen sein, warum das so ist. Deswegen also so wirklich leiden. Ich habe da ein Problem mit.
Ja, und die Frage ist halt, je nachdem, wenn man vielleicht beim Sterben gar nicht dabei war und dann hinterher sagt, er hat nicht gelitten, wir wissen es ja eigentlich nicht.
Ja, genau. Darauf wollte ich irgendwie auch hinaus. Genau. Ja. Genau. Es gibt immer Leute, die sagen, man sieht das und sagt, ach krass, also ich finde das gut, wenn man das sieht. Das kann ich zum Beispiel nicht. Und da halte ich mich auch oft zurück.
Ja, finde ich gut.
Was man, glaube ich, schon sagen kann, sei es jetzt so eine fulminante Lungenembolie zum Beispiel, kann man sagen, hey, das Ding ging hier sehr, sehr schnell. Mhm. Ne, das kann man definitiv sagen. Aber ansonsten würde ich da mit dem Leiden oder Nicht-Leiden mich echt zurückhalten.
Und ich finde, wenn man sich den Verstorbenen dann nochmal anschaut, in der Regel ist es ja auch so, dass der sehr entspannt aussieht und oft auch so einen friedlichen Gesichtsausdruck hat. Das habe ich schon mal gesagt, da wurde auch ganz böse gehatet. Nein, das wäre nicht so gewesen. Also es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie komme ich gerade, mit was für einem Gefühl komme ich auch gerade zu dem Verstorbenen. Wenn ich natürlich jetzt erwarte, dass er sowas von gelitten hat, dann werde ich in jeder Situation auch nach allen möglichen Anhaltspunkten suchen und alles für diese Behauptung, die ich mir da aufgestellt habe, auch finden. Und gerade dieser weit aufgerissene Mund kann entweder wie bei Scream oder so gesehen werden. Ja. Es kann aber auch als entspannte Haltung gesehen werden, wie wenn jemand schnarcht zum Beispiel.
Ja.
Das ist, finde ich, da muss man halt immer so ein bisschen gucken, mit was für einem Gefühl gehe ich selber jetzt da dran. Aber in der Regel sind die alle entspannt. Und dann denke ich immer, man hört ja oft, dass sie vielleicht doch von Angehörigen abgeholt wurden, dass sie dann Leute gesehen haben, was wir ja auch öfters erlebt haben, dass dann gesagt wurde, meine Mama wartet aber auf mich. Dass man dann diese Verknüpfung hat, wo ich mir dann denke, es scheint ja auch gut zu sein dann. Also was da kommt, was auch immer das ist, scheint ja auch gut zu sein.
Ja, das waren eigentlich schöne Worte, das war so abschließend. Ihr Lieben, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, eine allerletzte Frage, die könnt ihr uns auch stellen. Was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr euch wirklich für die Zukunft in Sachen zum Beispiel vom Rettungsdienst, vielleicht auch von der Politik, vielleicht von den Krankenkassen? Was wünscht ihr euch?
Also ich würde sagen, dass der Tod wieder mehr Raum bekommt, also dass er als natürliches Ende gesehen wird. Und vielleicht auch, wenn der Tod nicht mehr gar so verdrängt wird, sage ich mal, dass es auch, ich finde, wenn man den Tod im Auge hat und weiß, okay, es ist irgendwann endlich, kann ich ja die Zeit, die ich hier auf der Erde habe, auch ganz anders ausgestalten, wie wenn ich nur denke, oh, ich lebe halt ewig und verdränge alles andere. dann ist mir ja gar nicht klar, dass ich vielleicht gar nicht so lange Zeit habe, wie ich glaube. Und natürlich, ja, dass es bekannter wird und dass die Menschen nicht, nicht so eine Angst davor haben müssen. Und auch so Geschichten, wenn die Tochter mir erzählt, vor 30 Jahren ist irgendjemand gestorben und sie denkt 30 Jahre lang, die Mutter oder wer auch immer gestorben ist, ist erstickt. Das finde ich so schade, weil es ja nur an der Aufklärung dann gemangelt hat.
Wow. Ich glaube, es ist an uns einfach darüber weiterhin mehr aufzuklären, über euren Instagram-Account, auch dass wir das immer mal so zum Thema nehmen und damit einfach auch offen umgehen und es nicht als böswillig ansehen sollen, wenn wir auch einfach mal locker darüber reden, über den Tod. Na, denn der gehört zu unserem allen Arbeitsalltag eben mit dazu und natürlich zu jedem Leben, ne, des Menschen. Und dementsprechend, da sind manche wirklich ganz, ganz empfindlich, wenn wir da doch mal ein bisschen lockerer darüber reden. Aber das ist einfach, das gehört dazu und es sollte kein Tabu Thema sein. So wie vieles andere finde ich auch nicht, aber das auf jeden Fall nicht. Deswegen vielen Dank, dass ihr dahin so aufgeklärt habt und uns auch nochmal mitgenommen habt. Ne? Wir haben wieder was mitgenommen. Also ich auf jeden Fall auch mit dem Formular und alles mögliche. Das finde ich immer schön, auch vor allem aus eurer Sicht das mal mitzuerleben, weil wir sehen euch immer nur ganz, ganz kurz, weil wir müssen ja dann schon wieder weiter zum nächsten und vielleicht ein SAPV-Formular ausfüllen. Ne?
Ja. Was wünscht ihr euch denn?
Viel mehr Fortbildung in die Richtung. Vielleicht sogar ein kleines Praktikum. Es muss nicht lang sein, aber es muss dabei sein. Im Rettungsdienst, es sollte definitiv Thema im Curricula sein. Wir haben keine bundeseinheitlichen Curricula im Notfallsanitäter. Das ist immer noch ärgerlich. Und gerade so ein Thema, was ja wirklich allgegenwärtig ist, auch im Rettungsdienst, muss mit aufgenommen werden. Das ist nicht so. Es wird kurz drüber gesprochen. Auch das ist, glaube ich, immer noch ein Tabuthema. Und ich glaube auch die Aufklärung unter Hausärztinnen und Hausärzten, dass es SAPV gibt und wie einfach das eigentlich zu beantragen ist, muss definitiv noch mehr forciert werden. Und ich glaube aber, dadurch, wie Johanna schon sagte, im Studium ist es ja mittlerweile auch Thema, dass auch jüngere Kolleginnen und Kollegen da tatsächlich mit aufgeklärt sind schon und auch wissen, wie es denn sein kann, wie man Abhilfe schaffen kann, wenn es einem dann doch etwas schlechter geht. Ja.
Wow, das war... Eben gesagt schon, so, das war ein bisschen Achterbahn auch der Gefühle und das war sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank, Johanna und Annika, dass ihr dabei wart. Das war eine große Freude, dass ihr auf uns zugekommen seid, allein schon die Idee hattet, gemeinsam eine Folge zu machen. Ich finde, Sterben darf kein Tabuthema sein, das muss man immer wieder mal sich vor Augen führen. Danke für die wunderschöne Folge und ich hoffe wirklich, entweder wir kriegen nochmal irgendwann eine Folge hin oder... Ihr macht den Betriebsausflug nach Rostock und wir setzen uns super gerne zu euch in eine Fortbildung.
Und wenn ihr natürlich noch Fragen an die beiden habt oder an das Palliativteam Nordhessen, dann einfach auf die Instagram-Seite gehen. Das packen wir euch bei YouTube natürlich in die Shownotes und überall woanders. Aber auch auf die Webseite rettw.de, dort einfach auf die aktuelle Folge gucken. Da haben wir die beiden nochmal für euch quasi verlinkt. Und da könnt ihr ganz viele Fragen stellen. Die erklären wirklich, wirklich viel. Man kann diesen Kanal nur empfehlen. Hört vor allen Dingen auch in den Podcast rein. Sterben für Anfänger. Ich finde den Titel alleine schon toll. Da kann man definitiv reinhören. Das lohnt sich für jede Autofahrt, Spaziergang, alles. Ja, also da toi, toi, toi. Weiterhin euch. Macht weiter so. Klärt weiter auf und schön, dass ihr da wart. Bis dann.
Vielen Dank. Tschüss.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.